Dennis, do not be scared. You have to trust me, as you always have.
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Wir haben einen unfreiwilligen Cold-Opener. Das war so eigentlich nicht geplant.
Ja, müssen wir auch mal sagen.
Er hat mir nämlich die Dennis-Samples auf Bank 2 gehauen und Bank 2 war halt noch auf. Und das ist normalerweise der Knopf, wo die Intro drauf ist. Aber es ist fein so, oder? Also es hat gepasst.
Hat gepasst, definitiv. War ja gut, dass das noch offen war.
Ja, das war schön. Haben wir einen Cold-Opener, ohne dass es geplant war. Es ist feine Sache, weil dieser besagte Dennis ist heute an meiner Seite.
Oh ja.
Und wir machen heute ein Zweier-Episodchen für den Freitag. Und da freue ich mich drauf.
Ja, wir sind gespannt. Wir hatten ja schon Vorgespräche.
Ja, ein enttäuschendes.
War diesmal etwas.
Ein enttäuschendes Vorgespräch.
War diesmal etwas schwierig. Ja, es war einfach nur theoretisch der Zeit geschuldet. Aber ich habe jetzt was.
Hast du was gefunden? Okay.
Ich hatte so viele Filme, die ich vorher geguckt habe, bei denen ich jedes Mal nach dem Gucken dachte, ich habe keinen Bock darüber zu reden. Das gibt ja gar nichts her. Siehste?
Und ich bin halt ein bisschen traumatisiert auch durch dich, weil du komplett rausgezoomt hast, als ich hier über so einen Agenten-Thriller aus den 60ern geredet hast, wo du normalerweise mal sehr open-minded bist, egal welchen Film ich bringe. Und dann gesagt hast, ja, ich bin irgendwie gerade so in Genre-Kreisen wegen den Bastarden unterwegs, so dass ich da irgendwie alles andere interessiert mich irgendwie gar nicht mehr, so das Ganze, was sonst rauskommt. Und dann kam irgendwann eine WhatsApp-Nachricht, wo drin stand, sag mal, habt ihr schon über Havoc geredet? Und ich so, Alter, ich denke mir hier sonst was für Genreperlen aus und versuche hier irgendwie in den Untiefen meiner Sammlung irgendwas zu finden, was Dennis vielleicht irgendwie gefällt. Und er kommt mit dem gehyptesten Netflix-Film, der gerade irgendwie durch sämtliche Podcasts durchgereicht wird, wie die letzte Wanderhure. Da dachte ich auch
ja,
so, okay,
ja, ich
willst
bin ja
du
auch eine
mich verarschen,
dann passt das doch. Hä? Eine Wanderhure bringt einen Wanderhurenfilm, ist das
ja,
super.
Ja, das würde passen.
Siehst du.
Also
ja. Außerdem. So kacke fand ich den gar nicht.
Nee, es geht ja nicht um Kacke, es geht einfach nur um, du hast ja selbst gesagt, so, ob da jetzt so viel Stoff drin ist, dass man jetzt drüber labern kann. Ich meine, das hat uns nie gehindert, aber.
Ja, es wäre auch echt die Notlösung der Notlösung gewesen.
Das ist die Notlösung.
Weil den hatte ich noch gesehen, den hätte ich zur Not lieber gebracht als die drei anderen, die ich vorher geguckt habe.
Okay.
Und da war auch ein Film mit Jack Nicholson dabei, der war so nichtssagend, der macht einfach keinen Bock.
Oha, mhm.
Ja, deswegen.
Besser geht's nicht, oder was?
Nee, Flight to Fury heißt der Film.
Okay, sag mir nicht.
Den hat er auch geschrieben, ist einer seiner ersten. Ja.
Besser geht's.
Aber nee.
Besser geht's nicht. War natürlich ein Witz. As good as it gets. Das ist ein ganz grandioser Film, den wir noch auch, glaube ich, im Lostopf haben.
Ja, ich glaube, der ist da noch drin, ja.
Wie so viele Perlen.
Da sind noch ein paar grandiose Filme drin.
Da sind ein paar grandiose Filme. Einen von den grandiosen Filmen sehen wir heute zusammen, also.
Oh ja.
Als Highlight. Ja, das sprengt natürlich ein bisschen so meine Genre-Episode, wo ich gesagt habe, ja, heute mal für die Fans. Aber Dennis muss ja mit seinem Eierfilm, muss ja irgendwie dann so die Benchmark hier noch setzen am Ende und für das Highlight als gemeinsame Rezension. Aber wenigstens bist du auch mit in die Kugelhagel gesprungen, hast gesagt so, pass auf, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich mir einen anderen Eierfilm aussuche und ich gucke den und rezensiere den. Da habe ich gesagt, naja, komm, dann machen wir geteiltes Leid, das halbes Leid und wir machen den einfach als gemeinsamen Film. Und da haben wir den Losfilm letztendlich umfunktioniert. Und du hast ihn hoffentlich jetzt auch nochmal neu geguckt.
Natürlich. Ich kannte den ja auch noch nicht.
Ach, du kanntest den gar nicht?
Nein.
Ach so. Okay, ich dachte, du hast deinen Eierfilm
auch halt,
irgendwann mal gesehen.
Ist doch jetzt schön. Wir gehen jetzt Hand in Hand wie Hanni und Nanni in den Untergang. Das ist super.
Das ist super, ja. Vielleicht ja. Als erste Sichtung, vielleicht bist du ja weggebombt komplett von dem Ding. Kann ja auch sein.
Kann auch ein 10-Punkte-Film werden. Manchmal habe ich ja ein Herz für solche Sachen.
Wann kommt
wir haben ja auch gerade eine Australien-Folge bei den Bastarden rausgebracht. Mhm. Passt da ja auch ganz gut rein.
Stimmt, ja. Wann kommt die Bewegt-Bastard-Episode mit animierten Tieren als Charaktere?
Das haben wir noch nicht geplant, aber ich finde das gerade irgendwie ganz geil.
Ich kann mir vorstellen, dass du das geil findest und ich bin verwundert, dass ihr das noch nicht geplant habt. Also ist auf jeden Fall ein Bastard-Thema.
So mit Air Bud und so, das zieht schon.
Richtig, ja.
Oh, geil, da habe ich jetzt richtig Bock. Oh nein, das darf ich Dave nicht sagen.
Oh nein. Ja, da möchte ich bitte als Patron erwähnt werden von diesem Thema.
Oh ja.
Dass ich das vorgeschlagen habe und in den Ring geworfen habe. Diese grandiose Episode, die wahrscheinlich die bestgeklickteste wird aller Zeiten.
Hm. Ja, wir haben ja schon überlegt, ob man noch ein Patreon für Themen für uns anwählbar macht, aber.
Mit Themen oder was?
Ja, dass man ein Thema diktieren darf für eine ganze Folge, irgendwie für ein Fuffi oder so, keine Ahnung.
Fuffi? Alter.
Ja, ist doch fair, kriegst du 6 Filme für, da muss bei euch mehr zahlen.
Naja, gut, okay, aber ein Fuffi im Monat, Alter, da bleibt ja nichts mehr für die Miete. Das ist ja schon ein ordentlicher Kurs, ja. Alter.
Mr. Pink wird's machen, der hat's.
Er wird's machen, ja. Definitiv.
Ich weiß aber auch, welche Folge es dann wäre. Es wäre das Wu-Tang Sample Special, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, der würde wahrscheinlich dann, ja gut, Alessandro hat er auch als Haussklaven gekauft mit seinem Paket und diktiert ja, ihm irgendwelche einzelnen.
Hast du heute gelesen, wohin ihn das getrieben hat? Hast du gelesen, wohin ihn das heute getrieben hat?
Ja, in die Verabschiedung von Patreon. Mr. Pink ist schuld.
Ja, danke.
Du hast den Jungen so, der ist einfach Burnout jetzt gerade. Der hat so viele Sachen rezensiert für dich, so der ist jetzt Patreon alles gekündigt, kein Bock mehr.
Ja, kann ich, der musste ja echt eine Menge machen. Der hatte neulich bei YouTube, sah es so aus, als wenn der nur für Mr. Pink arbeitet. Hm. Hier eine Folge, da irgendwie ein Serien-Special, da noch ein
das
Ding.
Also aber ist ja auch das gute Recht von Mr. Pink, der hat ja auch am meisten hingelegt und am meisten bezahlt für das Paket. Insofern kann er natürlich alles genießen, was da drin ist. Insofern ist ja nicht verwerflich.
Ja. Wenn Mr. Pink Geld hinlegt, muss Alessandro sich hinlegen.
Richtig, ja, so ist das.
So läuft, so läuft das Geschäft für Patreon.
Ja, auch wir sind käuflich, Freunde. Und diese besagte Plattform Patreon und Steady ist nämlich eine Plattform, mit der man Leute, die normalerweise kein Geld kriegen von ihren Chefs oder die keine krassen Platten, die jetzt ausgehandelt haben, die normalerweise alles aus eigener Kappe bezahlen, die Technik und alles, was so an Kosten anfällt, für einen Filmpodcast, die gar nicht mal ohne sind, da dürft ihr gerne monatlich unterstützen, wenn ihr sagt, ihr hört uns gerne und wir wollen noch mal ein bisschen zurückgeben. Und als ob das nicht reicht, dass ihr uns letztendlich, so wie ihr Filme, gnädigerweise auch ein bisschen sponsert, gehen wir natürlich auch zurück und haben in Form von Losfilmen, die ihr in eine Trommel schmeißen könnt, die wir dann ziehen, Auftragsfilme, wo wir die Filme hundertprozentig rezensieren, sonntags bringen wir Sonderepisoden und es gibt Tabelleneinsicht mit allen Filmen, wann, was, wo rezensiert worden ist, von wem, mit wie vielen Punkten und so. Also alles sehr hilfreich, egal in welchem Paket ihr uns sponsert. Das wäre mega cool. Wir haben uns jetzt, also wir können ähnlich wie Jaje Filme, können wir das aufziehen. Ja, der transparente Podcast. Weil die haben ja so als, ich glaube, als einzige Superpower, mal abgesehen davon, dass irgendwo die Supporter dann namentlich erwähnt werden, glaube ich, ist ja, dass die ihre Kosten dann offen darlegen, so wofür das Geld reinfließt und so. Und Lee und ich sind ja nicht mehr die Jüngsten. Wir machen jetzt schon seit 6 Jahren diesen Podcast. Insofern haben wir uns jetzt richtig krasse Stühle gegönnt. Also wir sitzen jetzt bequem in Zukunft. Und die haben 4-stellig gekostet, einer von denen. Also das war ein richtig ordentlicher Posten. Aber Alter, ich habe noch nie auf so einem bequemen Stuhl gesessen wie da. Und das war lieber auf den ersten Arsch, kann man nicht anders sagen. Insofern sitzen wir in 4 bis 5 Wochen sitzen wir auf unseren neuen Stühlen. Und da freue ich mich auch sehr drauf.
Das glaube ich.
Das wird krass.
Das klingt gut.
Hat aber nur für die Hosts gereicht. Also, wenn du mal hier zu Gast bist in Berlin, musst du wieder musst du die üblichen Stühle wieder nehmen.
Achso, diese aus Stahl ohne Polster, ne?
Ja, genau, das Nagelbett.
Ja, das sind die, die bei Deathproof auf dem Beifahrersitz sind, die so, dieses Blechding zum Reinschrauben.
Richtig, ja, genau. Genau die Dinger. Ja.
So muss man sich das vorstellen.
Einfach so ein, ja. So ein Campingstuhl wäre dann schon Luxus, wenn wir so einen ausklappbaren Campingstuhl hier hätten. Ja, wir können eben mehr, können wir uns definitiv nicht leisten. Es müssen erstmal die beiden für uns müssen erstmal reichen. Und wir haben ja auch nicht jede Woche Gäste. Insofern ist das fein so, dass wir erstmal gut ausgestattet sind. Man muss ja auf viele Sachen achten, weil sollten wir mit Video aufnehmen oder den Bash machen, dann kannst du natürlich nicht so einen Gaming-Stuhl irgendwie da hinstellen, weißt du, mit so einem riesen Kopfteil. Mhm. Sieht ja auch scheiße aus. Insofern muss die Optik mitmachen, aber auch natürlich auch, man muss auch stundenlang drauf sitzen können, ohne dass einem alles Mögliche wehtut, was bis jetzt immer der Fall war. Wenn wir mehrere Podcasts aufgenommen haben, war das schon ziemlich anstrengend auf dem Gaststühlen. Aber heute darf ich auf dem Thron sitzen, wo Lee normalerweise sitzt. Ja, schon ein ungewohnter Platz. Also heute mal hier auf dem Chefsessel vom Master. Und ich fühle mich sehr geehrt. Insofern darf ich heute die Punkte mitschreiben und den Stuhl hier warm halten für den Lee.
Ja, dann gewinnst du auch das Punkteraten, wenn du da sitzt.
Normalerweise könnte der Geist des Champs dann auf mich überspringen, ja. Ist möglich, ja. Hm. Gucken wir mal.
Definitiv.
Ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Dann schauen wir, wo das Ganze hinführt. Also wenn du so aufmerksam bist wie beim letzten Mal, dann bist du Fallobst. dann habe ich da kein Thema mit, auf jeden Fall das Punkteraten zu gewinnen.
Das liegt ja an deinen Projekten.
Das liegt an meinen Projekten, ja, gucken wir mal. Ich habe ja schon gesagt, dass es zumindest nichts Kommerzielles ist. Und das eher ist etwas, was sich nicht der gängige Filmfan auf Netflix anguckt.
Da bin ich heute dabei.
Ja, von einem weißt du sogar. Hast du wahrscheinlich in der Tabelle dann gelunzt.
Genau, der ist mir zufällig ins Auge gesprungen.
Du hättest den zweiten auch in der Tabelle finden können, tatsächlich.
Ach so, nee, so aufmerksam war ich dann doch nicht.
So aufmerksam warst du doch nicht. Ja, es ist tatsächlich auch ein Losfilm, den ich hier abhake, der da gut reingepasst hat in das Schema. Das eine ist ja mein offizieller Losfilm für diesen Monat und das andere ist ein Losfilm aus der Zehnerziehung. Mhm. Insofern beide nicht so richtig auf meinem Mist gewachsen, aber trotzdem war Interesse da. Und die werden heute abgehakt. Und dann können wir eigentlich direkt mal überleiten in Medias Res, oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Nö, ich hab Bock. Ich kann gerne loslegen hier.
Du hast Bock?
Ja.
Dennis, is that you?
Bist du das?
Ja. Ich muss ja auch heute Bock haben. Neuer. Ich habe nämlich im Anschluss dann direkt noch das Vergnügen mit Dave. Also ich muss heute ja richtig abliefern.
Du musst performen heute, ja, genau. Ich hoffe, du hast auch einen bequemen Stuhl bei dir.
Nein, habe ich nicht.
Kein 1000
Euro Stuhl. Du hast da schon mal gesessen.
Ach so, ja, die sind das. Ja, okay, die sind, ja, zwei Podcasts wird schon hart damit.
Ja, ich denke auch.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, definitiv.
Kann nicht jeder einen 1000 Euro Stuhl bei sich zustehen haben. Die sind mega, Alter.
Nee.
Die sind,
aber Stühle sind generell teuer.
Ja, ja, trotzdem, also jetzt mal, um mal noch mehr irgendwie mit offenen Karten zu spielen. Ich habe mir einen für mich zu Hause geholt. Weil zu Hause hatte ich so einen 150 Euro, 200 Euro von Ikea, so einen Chefsessel, der auch seinen Dienst getan hat. Und habe eigentlich noch nie mehr Geld ausgegeben für so einen Bürostuhl als das. Und als ich mich aber auf diesen Stuhl draufgesetzt habe, habe ich gesagt, Alter, mein Stuhl zu Hause ist auch total zerfickt und das Leder ist schon langsam aufgerissen so. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich will noch einen dritten Stuhl für mich zu Hause haben, wenn wir schon diesen Rabatt da mitnehmen. Und hat uns dann noch ein Angebot gemacht, steuermäßig. Da habe ich gesagt, okay, let's go. Ich kaufe mir auch einen für mich zu Hause, weil der ist Hammer. Insofern werde ich auch, wenn ich irgendwelche Fernschalten habe in Zukunft, werde ich auch auf diesem Stuhl sitzen. Wahrscheinlich in einer anderen Farbe, weil soll er hier ein bisschen zu Lees Interieur passen, weil du kannst alles irgendwie modifizieren. Weißt du, diese Armlehnen, ob die aus Plastik sein sollen oder irgendwie Leder oder weich und Fuß aus Chrom oder aus schwarzem Plastik und so. Also das alles wirkt sich halt auf den Preis aus. Du kannst ihn so zusammenstellen, wie du Bock hast. Hast eine Farbpalette von, glaube ich, 30 Farben oder so, wo du dann auswählen kannst. Und nices Ding. Insofern werde ich mir zu Hause auch so ein Ding gönnen.
Das klingt gut. Dann sitzt du bald nicht mal mehr auf dem Sofa, sondern nur noch auf diesem Stuhl.
Ja, das stimmt. Aber das ist halt das Nebenzimmer, wo ich schon mal Probleme hatte mit dem WLAN-Empfang, weil das WLAN ist eigentlich in dem Wohnzimmer, wo ich auf der Couch sitze. Da ist es halt am stabilsten. Ja. Aber ja, muss ich mal gucken. Wäre natürlich schön, von dem Stuhl da zu sein. Ab und zu gab es da keine Probleme, wenn ich mit Alessandro da diese Deliverance-Folge aufgenommen habe. Das war zum Beispiel auch am Schreibtisch. Da ging das klar. Und bei anderen Malen dann irgendwie, wo ich versucht habe, mich zu connecten, dann habt ihr mich nicht gehört und nicht gesehen. Keine Ahnung. Bisschen strange. Aber gut. Gucken wir mal. So ist das, wenn du eine große Mansion hast, ja, dann sind das die Probleme, die da anfallen. In manchen Zimmern hast du WLAN, in anderen weniger. Das ist Probleme der Reichen halt.
Genau.
Ja. Und darüber handelt auch mein erster Film. Ex-Drama.
Über deinen Stuhl.
Probleme der Reichen.
Ja.
Nein, Spaß beiseite, dann leiten wir mal zu dem über, weil ich lege los. Und unser lieber Supporter Christian, der ungefähr noch 72 Lose gut hat, glaube ich, was die letzten Monate angeht. Insofern darfst du dich gerne melden und deine 72 Lose noch reinschmeißen. Im März 22 hat er den Film Ex-Drama in den Lostopf geworfen und den haben wir für diesen Monat für ihn rausgezogen. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, wer dieses Los geschrieben hat. Das fand ich großartig, weil er hat so ein Beziehungsthema draus, oder er oder sie, wer auch immer dieses Los geschrieben hat, so ein Beziehungsding draus gemacht. Ex-Drama fand ich sehr schön. Also irgendeiner muss diktiert haben und irgendjemand hat falsch aufgeschrieben. Das herrlich.
Sieht aber eher nach einer Frauenhandschrift aus, finde ich.
Ja, ich bin dann auch auf Isa und Isa meinte so, es sieht ein bisschen aus wie ihre Handschrift, aber irgendein Buchstabe ist anders so. Und da meinte ich so, aha, du warst das. Und verrückt. Da meinte sie so, nee, wenn das irgendein Fehler war und so hin und her, sie zieht sich diesen schwarzen Peter nicht an und stellt sich hier jetzt Tobi hin, der das so falsch geschrieben hat. Also das ist nicht ihre Schrift. Insofern hat sie das vehement verneint, also man weiß nicht. Dave habe ich auch gefragt, weil der hat allgemein auch eine Frauenhandschrift und einen Frauengang und ist allgemein so ein weiblicher Typ.
Ja, total.
Ja, insofern, der war es auch nicht.
Ja.
da hört es auch auf. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wer an diesem Zeitpunkt da sein könnte, der uns geholfen hat, damals die Lose zu schreiben, weil das war ja nur wirklich eine sehr frühe Phase.
Ja, dann reiht sich das in die Mysterien der Banausen-Zeit ein.
Stimmt, ja.
So wie Lees verlorene Lost Tapes-Rezensionen und so.
Ja,
so.
Richtig, genau, ja. Da gibt es einige.
Das bleibt eine Legende.
Ja, bleibt eine Legende. Aber kommen wir zum Ex-Drummer. Einen Film, den du schon gesehen hast und den ich auch schon kannte. Und jetzt gab es die Neusichtung. Der Film ist aus dem Jahr 2007 und ist so ein ziemlicher Mittelfinger an alle, die tolle Feel-Good-Hollywood-Kommerzfilme mögen. Also das ist auf jeden Fall das Gegenteil davon. Und Köln Mortier saß auf dem Regiestuhl dieser primär belgischen Produktion, weil die haben, die Jungs haben tatsächlich probiert, belgische Förderungsgelder natürlich zu kriegen für so einen Film, der natürlich in Belgien vermarktet werden soll. Sind aber immer wieder gescheitert, indem die von einer belgischen Filmförderung dann einen Brief gekriegt haben, wo drin stand, Alter, euer Film ist menschenverachtend und ihr macht euch über das lustig und wir fördern das nicht. Irgendwann hat dann Frankreich und Italien mitfinanziert und dann hat Belgien doch noch ein bisschen was zugeschossen, irgendwann mal später. Aber ich möchte mal ungewöhnlicherweise direkt mit den warnenden Schlagworten bei IMDb einsteigen, was hier letztendlich so als Taglines einfach reingeschmissen wird, weil diese Liste ist endlos. Aber da steht unter anderem Homophobie, Frauenhasser, Behinderung, Male Nudity, Rassismus, männliche Vergewaltigung, AIDS, Wife Beating, Misogyny, Hell, Masturbation, Medical Experiments, Knife Stabbing, Stuhlgang, Kindstod. Also gute Laune Kino aus Europa.
Und eine gute Überleitung, weil von deinem Stuhl zu anderer Leute Stuhl ist doch so.
Ja, das stimmt. Ja, das passt ganz gut. Ja, das ist wirklich eine gute Überleitung. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Also wer diesen Film als reine Provokation sieht, hat nicht richtig hingeguckt. Weil sowas trifft für mich auf Serbian Movie zu. Der ist für mich halt so eine Provokation, dass ich schon wieder lustig fand. Also das ist ein Film, wo ich wirklich laut lachen musste, weil ich dachte so, Alter, übertreibt doch eure Rolle nicht, weißt du? Ex-Drummer ist aber in dieser Hinsicht wesentlich intelligenter, wie ich finde, um das mal vorauszuschießen. Und ich würde mal direkt damit einsteigen, indem ich frage, wie fandst du den denn damals?
Ich fand den damals richtig geil. Das war so einer, den habe ich noch, das war noch ein Film, aus dem ich aus der Videothek geholt habe. Oh. Und haben wir dann zu dritt hier mit zwei Kumpels geguckt. Und wir waren alle gleichweg verstört, aber auch begeistert davon irgendwie, weil es was ganz anderes war. Es war dreckig, es war böse, es war irgendwie alles, was man so geil fand mit Anfang 20. Mhm. Und ja, das ist halt einer dieser Filme, den du riechen, schmecken und fühlen kannst.
Leider ja.
Ja, leider ja, ähnlich so wie der Goldene Handschuh, den kann ich auch jedes Mal riechen, wenn ich den sehe.
Ja, bei dem auch leider ja. Ich meine, ich wünschte, ich könnte schönere Filme riechen und schmecken, so, weiß nicht, The Great Gatsby oder so. Wenn man das da sagen würde, wäre es wahrscheinlich nicht so tragisch.
Ja, das stimmt.
Oder nicht so unbequem. Aber ja, natürlich, dafür ist ja auch die Kino-Kontrovers-Reihe, die ja einige Genre-Fans auf jeden Fall den einen oder anderen Film in der Sammlung haben aus diesem Verlag, dafür ist sie bekannt. Denn da habe ich die feine DVD zu Hause, wo vorbildlicherweise auch der Soundtrack tatsächlich drin ist als Bonusscheibe. Mhm.
Und der ist gut.
Der ist super, ja. Das hat mich auch sehr gefreut, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich den Soundtrack auch noch besitze. So. Ja, also, der Film hier führt eigentlich auf kongeniale Weise schon unsere drei Hauptfiguren ein, weil die klingeln bei einem Autor und Ex-Musiker, der da durchaus einen Namen hat, in Brüssel, glaube ich, sind wir, und klingeln, weil die brauchen einen Schlagzeuger für ihre Punkband. Weil die wollen bei so einem lokalen Wettbewerb mitmachen. Das wird da zum ersten Mal ausgetragen in diesem Ort. Nee, das ist nicht Brüssel, das ist irgendwie woanders. Und versuchen da abzuräumen und dann halt abzutreten. Das ist der Plan. Das heißt, die wollen sich danach auflösen, wollen aber nochmal einmal richtig auf die Kacke hauen. Und diese drei sind allerdings Originalton, nicht nur völlig kaputt, zugedröhnte Typen, sondern die sind auch noch alle behindert. Und wie die ticken, sehen wir in der rückwärts abgespulten Fahrt zu dem neuen Schlagzeuger, wo die dann letztendlich klingeln. Das heißt, die erste Szene wird dann praktisch rückwärts abgespult, wie die auf ihren Fahrrädern dahin fahren, wie die von so einem Bus angefahren werden, der eine von denen den Busfahrer kaputt schlägt, Bier saufen und keine Ahnung. Diese Fahrt wird praktisch schon rückwärts gezeigt, wie die drei so ticken und dann wird im Voice-Over erzählt, was das Problem von denen ist. Kommen wir mal zum Sänger, der hasst Frauen, weil sich Frauen nämlich für was Besseres halten und wenn er so sieht, wie die telefonieren und wie die essen und so, dann ist ihm das zuwider so, weil er der Meinung ist, ja, die halten sich für was Besseres, so das bessere Geschlecht und wie die so ihr Handy halten und so. Der eine sagt dann, ja, und hast du schon mal gesehen, wie die, wenn die einparken so rückwärts und dann parken die vor und zurück und dann nochmal vor und zurück. Und dann sagt er, stimmt, ja, aufs Einparken habe ich noch nie geachtet. Und dann siehst du in einer Szene, wie so eine Frau einparkt, da aus dem Auto aussteckt, dann siehst du nur, wie er so von hinten auf sie zurennt und so Schnitt. Ist auch ein großartiger Moment. Ja, sein Bandkollege macht nämlich darauf aufmerksam mit dem Einparken. Ja, und dann schlägt er diesen Busfahrer zusammen, das habe ich ja schon erzählt, ist ein gefährlich aggressiver Geselle. Und das wird sich auch im Laufe des Films noch weiter bewahrheiten. Die Behinderung des Sängers ist Illisbild. War schon mal, für einen Podcaster ist das fein, für einen Sänger Medium. Und das ist so seine Behinderung. Dann haben wir noch den Gitarristen, der ist taub. Auch super für einen Musiker.
Top, ja.
Genau.
Der lebt bei Schlagzeugern, glaube ich, normal.
Genau. Der lebt mit seiner Frau und seinem Kleinkind in so einer versifften Bude. Beide sind schwer drogensüchtig auf jeden Fall. Also das Kind ist komplett verwahrlost irgendwie in dieser Bude. Und wir sehen auch so ein Fußballspiel, so ein Hobby-Fußballspiel, wo er dann in so einer Mannschaft unterwegs ist. Er sagt doch, er kann das Spiel nicht spielen, ohne sich irgendwie vorher zuzukoksen. Haut sich da erstmal irgendwie, umarmt da so ein paar Mehlsäcke in der Umkleidekabine und dann geht er aufs Feld und haut natürlich jeden um, weil er super aggro ist, legt sich mit dem Skier an, tritt den auch noch zusammen und so. Also der ist auch nicht gerade friedfertig im Gegensatz zu dem Sänger. Und dann gibt es noch den dritten. Das ist der Herr, der Bass spielt. Und der hat einen steifen Arm. Das ist auch wiederum geiles für so einen Bassspieler, dass er den einen Arm einfach nicht bewegen kann, weil er komplett irgendwie runterhängt und steif ist. Der ist zudem schwul, sieht aber nicht so aus, wie es gesagt wird. Und sein Vater vegetiert gefesselt in einem Zimmer irgendwie ans Bett fixiert, vor sich hin. Seine glatzköpfige Mutter wird von dem aggressiven Sänger regelmäßig gefickt. Also die wird da flachgelegt von ihm. Und jetzt sitzen diese drei praktisch bei dem Autor und seiner Künstlerfreundin ihrer fancy Wohnung mit Blick auf den Hafen und so weiter oben irgendwo im 12. Stock und fragen, ob er Bock hat, in dieser Band mitzumachen. Und die Freundin guckt sich auch diese Typen an, weißt du, und sagt doch vor ihm so, Alter, die stinken alle so, die haben ewig nicht geduscht und so, was seid ihr für Gestalten? Und beleidigt ihr auch aufs Übelste. Der Sänger, der natürlich der Frauenhasser, guckt ihn natürlich super aggressiv an, so, weißt du, also so aus einem Blick, aus gleichzeitig sehr lüsternd, aber auch so von wegen so, ja, der würde ich gerne mal den Kopf einschlagen. Und die wollen dann, dass er praktisch in der Band einsteigt. Und der Clou an der Sache ist, er sagt zu. Weil er sich nämlich langweilt. Und er sieht das Ganze als soziales Experiment. Also als Möglichkeit, in eine andere Welt einzutauchen, mit der er normalerweise nichts zu tun hat, neben seinen Dreiern und seinen Künstlerfreunden und so. Und er sagt doch am Anfang, hoffentlich findet er auch wieder raus aus dieser Welt. Er schlägt dann den Bandnamen The Feminist vor, was natürlich super passend ist, was womit der eine oder andere von der Band überhaupt nichts anfangen kann, weil er nicht weiß, was das ist. Und ist aber schnell überrascht bei der ersten Bandprobe, wie gut und talentiert letztendlich diese Ausgestoßenen als Musiker sind. Also er ist dann selber voll geflasht, dass sie auf jeden Fall was drauf haben, dass sie was können. Und viel mehr will ich eigentlich nicht erzählen. Und das ist dieser Weg zu diesem Band-Contest von diesen kaputten Typen. Und auch wenn der Film eigentlich eine einzige Hate-Speech ist, gegen alles, was atmet, macht der filmisch einiges richtig geil. Ich habe die Anfangsszene erwähnt, die halt rückwärts abläuft. Tote geben hier halt nochmal irgendwie so ein Statement ab in die Kamera. Der Agro-Sänger, wenn der irgendwie in seiner Bude gezeigt hat, in seiner Wohnung, kennen wir auch aus dem Cover und aus dem Plakat, lebt und bewegt er sich quasi an der Decke. Das heißt, wir sehen alles kopfüber, wenn er Besuch kriegt in seiner Bude. Und nichts davon wirkt in irgendeiner Hinsicht unpassend oder seltsam oder prätentiös. Also du kaufst das sofort, du nimmst das hin als Teil des Films, weil du eh in so einer kaputten Welt schon unterwegs bist. Deswegen fügen sich diese Szenen so krass ein. Im Gegensatz zu anderen Filmen, wo du dich fragst, Alter, was soll denn jetzt der Moment? Ach so, ach, hier macht er jetzt künstlerische Spielereien, weißt du? Ach, hier macht Haneke jetzt auf Fernbedienung und spult jetzt den Film zurück und so, weißt du? Wo du dann richtig drüber nachdenkst. Hier ist so, ja gut, okay, er lebt halt an der Decke, so, weißt du, scheißegal. Und das ist halt mega. Und der Vergleich eines abgefuckten Trainspottings, den man ab und zu mal so in irgendwelchen Kritiken liest, der ist nicht schlecht. Aber wenn Trainspotting so der Inhalt einer Kloschüssel auf der Autobahnraststätte ist, dann haben sich bei Ex-Drummer noch ungefähr 300 seit einer Woche ungeduschten LKW-Fahrer hier nochmal ihren Schwanz abgeschüttelt in die Pfütze rein und raufgekotzt. Und raus kommt Ex-Drama, raus kommt dieser Film. Also räudiger und roher als hier geht Filme machen nicht. Das ist wirklich eklig, das ist unbequem, aber ich find's mega gut. Das ist so ein geiler Film, Alter, der ist unfassbar gut. Und welcher Film kann von sich behaupten, Alter, du bist schon am Anfang damit eingestiegen, dass man danach duschen will, Alter. Dass du nach einem Film das Bedürfnis hast, duschen zu wollen, kann man nicht anders sagen, Alter. Der Film ist einfach ekelhaft, aber er ist gleichzeitig auch richtig gut in dem, was er macht. Zum Glück hat Lee den nicht gesehen. Ich glaube, der wird den hassen, Alter. Das ist, glaube ich, überhaupt
nicht. Das würde mich aber mal interessieren.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sein Kino ist. Der Film ist einfach, der ist einfach räudiger Punk in Filmform. Also,
ja.
Und die Musik ist geil. Also, ich mag räudigen Punk und,
ich habe den ja jetzt nicht nochmal gesehen, habe ich nicht mehr geschafft, den nochmal zu gucken, aber aus dem Film ist doch dieses Lied hieß a Mongoloid, oder?
Ja, ja, klar. Was aber ein Cover ja, ist von Divo übrigens. Also.
Ja, das ist so ein krasser Ohrwurm einfach.
Ja, super Song. Aber schon also auch das Original ist geil, weil wer Divo kennt und so weiter, die waren ja auch schon immer ein bisschen Anarchie in den 80s und die haben auch so eine ganz wilde Satisfaction-Version von den Stones irgendwie gecovert, die total, die sehr abstrakt daherkommt und überhaupt nichts mit dem Original zu tun hat. Also ist sowieso eine geile Band, ja, und dieses Mongoloid, von denen haben die halt gecovert in einer Punk-Version. Und wer Punk mag, also das ist hier übelster Punk, das ist wirklich krasses Geschrammel, aber was ja auch Sinn macht, weißt du, der eine ist taub, der andere hat einen steifen Arm. Wenn die jetzt hier so ein Pink Floyd-Song irgendwie performen würden, würde den keiner das abnehmen, weißt du, das würde ja nicht mal hören. Das wäre viel zu leise. Es muss irgendwas Lautes sein, was der taube, fast taube Gitarrist auch noch mitbekommt und so. Also, nach Whiplash mein zweitliebster Schlagzeugfilm, will ich immer so abschließen. No. Ich liebe X-Drummer. Ich fand ihn schon beim ersten Mal, fand ich den gut und der ist einfach geil. Und dann, wie gesagt, dieses Experiment, wenn er anfängt, irgendwie die Leute zu manipulieren, weißt du, dieser Künstler, der dann irgendwie dazukommt zu dieser Band und in diese Welt reinkommt mit der eine Vögel, mit der Mutter rum und der Vater ans Bett fixiert, der guckt sich das an und denkt so, Alter, wo bin ich hier gelandet? Und dann fängt er halt irgendwelche Ansagen zu machen, die halt den einen gegen den anderen aufwiegeln. Und das kann natürlich nicht gut enden bei diesen Charakteren, die du hier siehst.
Nein.
Das muss eine Abwärtsspirale geben in dieser Hinsicht, wenn du anfängst, da irgendwie Gott zu spielen und du wirst nicht enttäuscht als Zuschauer, drücken wir es mal so aus.
Definitiv. Also ich fand den damals auch super cool. Ich finde das gerade unglaublich, dass ich dem nur 4 Sterne bei Letterboxd gegeben habe. Das mache ich mal direkt zu 4,5, ey.
Ja.
Das geht ja gar
nicht. Ja, ich weiß nicht, was meine ursprüngliche Punktvergabe war, aber es ist schön, dass du den jetzt aufwertest, nur aufgrund meiner Rezension, finde ich schön.
Ja, aber es kommt gerade auch so viel wieder und ich habe den wahrscheinlich, keine Ahnung, das muss 15 Jahre her sein, locker. Wann ist der rausgekommen, was hast du gesagt?
2007.
2007, ja, den habe ich wahrscheinlich 2008 oder 2009 dann gesehen, als er auf in der Videothek war. Und ich habe fast alles noch präsent gehabt davon und das ist schon krass.
Naja, und das Ding ist, also nicht jeder wird diesen Film so lieben, wie wir ihn lieben, sondern viele werden ihn hassen, aber du wirst ihn definitiv nicht vergessen. Selbst die Leute, die vor 20 Jahren gesehen haben und diesen Film hassen, werden heute noch sagen, Alter, dieser Drecksfilm Ex-Drummer, den findest du doch nicht geil oder den hast du gesehen oder was. Und da sind einfach ein paar Szenen drin, die sich ins Gehirn brennen werden, egal ob du ihn liebst oder ob du ihn hast. Also beide Extreme werden diesen Film definitiv nicht vergessen und die Szenen aus diesem Film, der ist einfach krass. Und für den schmalen Taler, Alter, und was hier beim Dreh abging, ich habe mir das Making-of angeguckt, Alter. Am Anfang dachte ich, es wäre gestaged, aber mittlerweile glaube ich nicht, dass es gestaged war, weil du hast eine halbe Stunde lang so ein B-Roll und praktisch beim Dreh irgendwie werden die interviewt und einer geht halt so mit und versucht halt irgendwelche Ex-Produzenten zu erreichen, die erstmal am Anfang in den Film involviert waren, dann aber gesagt haben, nee, wir haben damit nichts zu tun und so und wir distanzieren uns davon, das war mal im Gespräch, dass ich den Film finanziere, aber ich will damit nichts zu tun haben und ich breche an der Stelle das Interview ab und hin und her und der eine sagt so, ja, ich rufe sie später zurück, schreiben sie mir doch eine E-Mail mit ihrer Nummer und so und aber was ich so geil fand, die ziehen alle über den Regisseur her, Alter. Die kamen alle nicht klar mit Köhn Mort hier. Die haben alle gesagt, so, Alter, was für ein Wichser und so weiter hin und her, der pöbelt die Leute an. Ich habe noch nicht einmal gehört von wegen, ja, die Szene war nicht schlecht. Der eine hier, der Sänger, weißt du, mit der Glatze, dieser Aggressive, hat bis dato kein Geld gesehen. Der ist dann einfach abgehauen während des Drehs. Da haben die Polizei gerufen, damit die ihn auftreiben, damit die Szene zu Ende drehen können. Und der hat sich irgendwo verpisst und so, weil er gesagt hat, so, Alter, ich arbeite euch hier nicht für lau und so. Der vertröstet mich hier die ganze Zeit. Ich habe keine Kohle gesehen. Ich wühle mich hier im Dreck und so weiter und hab kein bisschen Geld verdient. Ich habe eine Freundin und ein Haus und so. Und wie die alle über den hergezogen sind, über den Regisseur und gesagt haben, so Alter, das ist ein Nichtskönner und bla und der macht nur die Leute frisch. Den einen hat angepöbelt, dass er Bier trinkt und so und er so, ja, ist doch alkoholfreies. Ja, aber gestern hast du normales Bier getrunken und so, was haust du hier die Birne zu und so während des Drehs? und ist doch hier kein Picknick und bla, wir wollen hier einen Film drehen. Und die so, und Tino den Kopf geschüttelt hat, da war es ein Wichser. Und der eine so, weißt du, beim Making-of dreht er sich zur Kamera und sagt so, eines, also irgendwann rotten wir uns zusammen und hauen den Regisseur richtig auf die Fresse, sagt der eine so an einer Stelle. Wo ich denke, Alter, was, ey, dass da so ein Film rausgekommen ist bei diesem Chaos. Aber es passt so gut, diese Anarchie-Stimmung hinter der Kamera ist definitiv auch vor der Kamera übergesprungen. Das ist ein geiler Film bei rausgekommen, also.
Ja, ich weiß auch, also, der hatte vor ein oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, lief auch irgendwas von ihm Neues auf dem Fantasy-Filmfest. Oh. Das kam aber auch gemischt an und ich meine auch, dass ich da auch so hinter Behind the Scenes gehört habe, dass die Leute den auch nicht so geil fanden.
Ja.
Also die Schauspieler, also das scheint sich so ein bisschen durchzuziehen bei ihm. Ich glaube, der ist vielleicht tatsächlich ein Wichser.
Ja, scheint ein anstrengender Typ zu sein. Vor allen Dingen, er stellt sich ja vor die Kamera in einem Interview beim Making of und sagt ja auch so, ja, Schauspieler sind sowieso alles so eine prätentiösen Idioten, die denken, die wären was Besseres und so weiter und wollen immer so mit Samthandschuhen angefasst werden und so, weißt du, das sagt er halt so in einem Interview, weißt du, wo er einen Film dreht, wo er halt Schauspieler fühlen muss, weißt du, also ist doch klar, dass da Zwist vorprogrammiert ist.
Ja, irgendwie schon.
Ja, scheint
aber er hatte ja auch nur, zumindest kenne ich nur den Film von ihm, so den ich mit Titel präsent habe, also so ein
Ich habe mir noch zwei
ich muss Kurzfilme. Noch mehr von dem sehen.
Ich habe mir zwei Kurzfilme von ihm noch angeguckt, irgendwie die 12 Minuten gehen.
Die fandst du nicht so geil, ne?
Na, der eine war ganz cool. Also da spielt der Sänger hier auch, spielt die Hauptrolle. Hier der Glatzkopf. Spielt halt so einen Typen, der halt die ganze Zeit nur Scheiße baut und eine Bank überfällt und so und dann aber irgendwie beschossen wird von dem Security-Typen und dann flüchtet und dann woanders wieder Scheiße baut und so. Also einfach nur 12 Minuten einer, der irgendwie Amok läuft und von einer illegalen Sache in die nächste stolpert. Der andere, da geht es um so eine Leichenschauhalle und wie heißen die, Gerichtsmediziner?
Ja.
So ein Gerichtsmediziner, der da irgendwie eine Leiche vor sich hat und so und der driftet so ein bisschen ins Surreale ab, den fand ich nicht so geil. Also der eine war okay, der andere war nicht so geil. Aber an X-Drama kommt nichts ran. In Hinsicht.
Nee, das stimmt, der ist schon ziemlich, ziemlich gut.
Ja, was ich fragwürdig finde, auch wenn ich es öfter mal in Frage stelle, umgekehrt und sage so, Alter, habt ihr einen Schatten und so weiter, das ist doch voll der harmlose Film. Der hier ist ab 16 freigegeben. Und hier wiederum würde ich mal diese 16er Freigabe durchaus mal ein Fragezeichen hinterstellen, weil es ist definitiv ein Film, der dich verstören kann.
Ja.
Wenn du noch nicht richtig ausgeprägt und komplett im Genre drin bist und mit 8 schon angefangen hast, irgendwie Slasher zu gucken, dann diesen Film mit 16 zu konsumieren, ist jetzt nicht so ein Date-Movie, wenn du mich fragst.
Nee, nicht ganz. Ich habe es gerade nachgeguckt, der hatte tatsächlich letztes Jahr beim Fantasy-Filmfest einen Film, der hieß Skunk. Mhm. Skunk, je nachdem, weiß nicht, wie man es ausspricht. Könnte bei seinem Background auch Skunk sein, aber.
Was hat er denn so bei in der Bubble gekriegt? Hast du das mal gecheckt? Oder wo steht der?
Ja, der steht bei 3,7, also scheint auch ziemlich gut zu sein.
Du folgst auch ein paar Leute.
Ich habe aber hier nur Schröck und André Hecker mit 4 Sternen und Peter von Filmfressen mit 5 und einem Herz.
Alter.
Ja.
Das klingt aber nicht
also
so,
dass
er nicht so gut wegkam.
Den setze ich mir mal auf die Watchliste.
Den setze ich mir definitiv auch auf die Watchliste. 2x4 und 1x5 ist definitiv eine Ansage, Alter.
Das ist eine Ansage. Aber sonst hat ihn auch keiner gesehen, den man jetzt aus unseren Kreisen kennt. Also ich habe noch ein paar Kumpels, die den gesehen haben, die fanden ihn auch sehr gut. Aber jetzt keiner hier aus unserem Dunstkreis.
Ja gut, da sieht man mal, dass das so Genre-Fans sind, weil wenn ich die Punkte hier vorlese, IMDb 6,9, das geht noch. Aber der Metascore, wo natürlich so die feinen Herren und Frauen KritikerInnen drin sind, der steht bei 36, der ist rot.
Ja.
Weil die fanden das natürlich eine riesengroße Kotzlache von Film und nicht irgendwie einen geilen Film und haben natürlich nichts daran gesehen, was irgendwie geil ist. Und das spiegelt sich natürlich in dem Metascore wieder. Letterboxd wiederum 3,6. Da hat er so einige Fans, aber auch ein paar, die diesen Film natürlich auch abstoßend finden. Und jetzt bist du dran mit dem Ratchen. Der geht 104 Minuten. Und ich kann X-Drama definitiv empfehlen. Grüße gehen raus an Christian. Bin sehr froh, den mal wieder gesehen zu haben. Also nicht Christian, ja, sondern an den Film. Ich würde mich natürlich auch freuen, Christian mal wieder, beziehungsweise überhaupt mal zu sehen. Also so ist nicht.
Ja, ist ja, vielleicht muss er in die WhatsApp-Gruppe, dann kann er zum Supporter-Treffen kommen.
Ja, vielleicht, wenn ihr ihn, wenn ihr Christian irgendwie... Wenn du ihn findest, dann gerne. Da sind ja so ein paar in der Supporterschaft, die uns immer noch monatlich sponsern, die aber komplett irgendwie verschollen sind. Also ich denke da so an Trucker Dave und so. Mhm. Von dem habe ich auch seit 3 Jahren, glaube ich, gar nichts gehört, Alter. Sonst hat er mir auch zu einer Nachricht geschickt, so, ja, ey, in der Folge der Film und so, habt ihr eigentlich den und den gesehen? Seit 3 Jahren nichts.
Es ist wie mit dem Arbeiten, Hauptsache Geld kommt.
Ja, ja, das ist so, wir sind so das Fitnessstudio in dem Szenario. Wir sind, ja. Das sind die Karteileichen, davon haben wir einige definitiv.
Ja, Hauptsache, das Geld kommt.
Man denkt, uns sponsern nur 5 Leute, aber wir sponsern uns in Wirklichkeit 500 und die anderen sind einfach nur stille Teilhaber.
Oh ja.
Es gibt, glaube ich, auch den einen oder anderen, denen geht es halt wirklich nur um den Banausen mal ein bisschen für die Arbeit unterstützen und so und denen fallen keine Lose mehr ein. So eine Leute wie Kalle und so, das ist halt alles sehr sporadisch, aber bei denen merkt man so, dass es trotzdem von Herzen kommt, dass er uns halt irgendwie supporten will. Und ja. Denen geht es gar nicht so primär um die Filme und so ab und zu schmeißt er mal was rein oder so Nils oder Weltenschreiner, so, denen geht es halt wirklich ums Unterstützen und da bedanken wir uns natürlich auch herzlich.
Das sind nicht solche Penner wie ich, die dann auch noch scheiß Filme reinwerfen.
Die darauf bestehen, ja, ja. Aber ich wäre auch so ein Penner wie du, insofern ich bestehe auch auf meine Superkräfte, ist ja auch euer gutes Recht. Jeder, wie es mag.
Ja.
Ja, jetzt zeig mal, was du drauf hast.
Ich bin mir sicher, dass du den aufgewertet hast. Ich habe gesehen, du hattest den auch mit 4 Sternen gelockt. Mhm. So die Frage, wie viel? Ich werde mich am Ende hassen. Ich sag 10.
Also die erste Aussage war richtig. Ich habe ihn aufgewertet, aber nicht auf eine 10, sondern auf eine 9.
Na gut, das war mein erster Gedanke, aber ich dachte, wer weiß, ey, das ist ja eigentlich, ist das genau deine Baustelle und das hätte auch genauso gut wahrscheinlich noch einen Schnuff höher sein können.
Ich habe tatsächlich überlegt, ob es eine 10 ist, weil ich mag den sehr, aber für eine 10 hat es nicht ganz gereicht, aber ich kann verstehen, wer diesem Film 5 Sterne gibt, ist auch fein, also.
Ja.
Ja, also vorher war es eine 8, glaube ich, bei mir, jetzt ist es eine 9, ich finde den immer noch geil und wenn so ein Film natürlich nicht altert oder wo du nicht sagst, Alter, was fandst du daran früher so geil, dann ist natürlich schon mal ein Grund, da ein bisschen was raufzulegen auf die Waage.
Ja, dann kannst du auch klingeln, das passt doch.
Ach, wie schön. Oh.
Weit weg.
Die Klingel ist natürlich jetzt auf der anderen Seite. Ja, weil ich bin ja für die Klingel zuständig, aber ich hoffe, man hat sie noch gehört. Ansonsten soll die mal an der Stelle die Spur ein bisschen lauter reden, dass man die Klingel noch hört.
Ich habe sie gehört, das dürfte ja eigentlich dann passen, weil ich höre sie ja genauso wie die Spur.
Das müsste hinkommen, ja.
Ja. So, und als hätten wir uns abgesprochen.
Whiplash.
Haben wir so halbwegs jetzt, der war doch bestimmt schon bei euch, oder?
Ja, der war schon.
Nee. Wir haben ja eine gemeinsame Leidenschaft, von der du, glaube ich, noch gar nichts weißt.
Ach so.
Und das sind Serienkiller.
Oh.
Ich finde das ja super spannend und irgendwie kriegt mich das auch. Also ich irgendwie so True Crime Podcast kriegt mich gar nicht, aber so Dokus und so über Serienkiller, da bin ich immer dabei und Filme sowieso.
Hast du das Lexikon der Serienkiller im Buchregal?
Nein.
Das muss man doch haben, nicht. Alter, als Serienkiller-Fan.
Ja, das
Alter.
Muss man haben.
Das ist wirklich, das ist die Bibel.
Ja, das muss man haben. Das steht auch noch auf meiner Wishlist bei Amazon. Und ich habe da über eine Dame, die ich auch schon mal kennengelernt habe beim Bash, das ist nämlich die Hülya, und die guckt sich ja immer sehr, sehr spannende Filme an.
Ja.
Also wenn man der bei Letterboxd folgt, schreibt auch immer...
Von der Watchliste ja, irgendwann müssen die ja abgearbeitet werden.
Genau. Sondern. Eben. Und die schreibt halt auch immer Reviews und ich... bei ihr geht's mir so ein bisschen... Das ist jetzt ist kein Diss, weil ich mag den tatsächlich. Geht's mir ein bisschen wie bei Wolfgang M. Schmidt. Ich kann die Meinung nicht immer teilen, aber ich finde sie dennoch sehr, sehr interessant.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und... Sie hat vor, weiß ich nicht, irgendwann mal einen Kurzfilm gesehen. Deswegen bringe ich jetzt mal wieder einen Kurzfilm. Also ich bin neuerdings die Kurzfilmfraktion. Und da geht's halt um einen Serienkiller. Und ich fand das Poster interessant und ihre Review auch. Mhm. Und der Film heißt I Was a Teenage Serial Killer.
Okay.
Und das ist so ein richtig schönes Underground-Punk-Projekt irgendwie. Das ist so komplett anarcho gedreht und gemacht. Und deswegen passt das auch ganz gut zu Ex-Drummer.
Nice.
Und das ist ein Kurzfilm von 1993 von Sarah Jacobson. Die hat das quasi als ihren, ja, es war nicht ihr Abschlussfilm, aber sie hat es unter der Aufsicht von ihrem Lehrer gedreht. Der George Kucher heißt der. Der hat 40 Jahre unterrichtet und der hat zum Beispiel auch als Regisseur gearbeitet für so Filme wie Hold Me While I'm Naked. Den kennen vielleicht manche, ist auch sehr klein, aber kann man mal gehört haben. Mhm. Und die hat mit diesem Film auch ihre eigene Produktionsfirma dann noch gegründet, um den darunter zu vertreiben. Und so in den kleineren Kreisen gilt sie so als sehr bekannte Underground-Filmerin. Und die ist halt in der San Francisco Art Institute quasi ausgebildet worden, auch von ihrem Lehrer betreut worden. Und da ist dann auch dieser Film entstanden. Und in diesem Film spielen halt auch Freiwillige von dem Institut eben mit. Und auch das Equipment hat sie sich da geliehen. Deswegen ist das Budget von diesem Film $1,600.
Oha.
Also wirklich wenig. Ja. Leute, die sich mal damit beschäftigen, wissen, dass man für dieses Geld bekommt man aktuell nicht mal eine Alexa Mini ausgeliehen in einem Laden für einen Tag.
Das ist ein bisschen mehr als unsere, das ist sogar, wenn du beide Stühle jetzt zusammenzählst, haben wir mehr ausgegeben.
Ja. Also Guess gibt mehr für Stuhl aus, als die für den Film hier.
War das jetzt ein Fäkalienwitz?
Natürlich.
Natürlich war es ein Fäkalienwitz, okay. Das ist wenigstens einer, den auch mehrere Leute verstehen können als zwei auf der Welt. Respekt, Dennis. Deine Witze werden ein bisschen zugänglicher.
Hm. Ja, ich arbeite an mir. Ja, und der Film geht 27 Minuten, also ist ein längerer Kurzfilm, theoretisch. Mhm. Und da geht es, wie der Name schon sagt, um einen Teenage Serial Killer, nämlich eine junge Dame. Und der Film fängt auch schon so ganz wild an. Also die Kamera ist wirklich sehr, ist gar nicht, fast gar nicht statisch, sehr viel in Bewegung, komische Schnitte. Man merkt auch, dass das Dubbing bei den Sequenzen manchmal nicht passt. Also dann haben sie die Leute nochmal nachsprechen lassen, aber es passt gar nicht so richtig zu den Lippen und zu der Geschwindigkeit des Bildes. Also es ist wirklich Anarchodrehen. Und offensichtlich, also ich meine, sie kann das ja theoretisch und sie hatte sie auch ihren Lehrer dabei, der auch Langfilme realisiert hat, also muss das ja so gewollt sein. Denn auch so das Soundmixing und so bei den Schnitten, das passt halt so null. Und der Film steigt halt ein mit einem Cover von How Could I Just Kill a Man?
Als Intro. Still, oder?
Fand ich schon mal voll geil. Okay. Hm. Und auch da dann irgendwann, als die Szenerie weitergeht, dann wird dieser Song einfach so weggecuttet, so im Nichts. Mhm. Aber auch nicht so, wie es andere Filme machen, dass dann eine Titlecard oder irgendwas kommt oder dass auf irgendeiner Note endet, wo man logischerweise einen Song vielleicht wegcutten könnte, sondern ist einfach weg.
Okay.
Und das fand ich schon ziemlich geil. Ja, und es fängt halt an, dass man sieht, wie eine blutbeschmierte Männerleiche gefilmt wird und im Hintergrund berichtet halt ein Nachrichtenreporter über diesen Mord an dem Mann. Und dann begleiten wir halt ab da dann unsere Protagonistin. Das ist Mary. Mary wird die von einer gespielt, was auch wieder irgendwie spannend ist. Christine Brie Calabrese heißt sie. Und die hat bei unfassbar vielen Filmen so Drehbuchbetreuerin und Continuity gemacht. Zum Beispiel bei Prestige, Expendables, den Killer von The Fincher. Oha. Also auch bei großen Projekten. Das war dann wohl eine von dem San Francisco Art Institute, die danach einen anderen Weg eingeschlagen hat als die Schauspielerei. Mhm. Ja, und man sieht halt, dass sie diesen Typen halt wohl erschossen hat. Oder das kann man zumindest annehmen. Und fährt dann im Anschluss zu ihrem Bruder. Der ist ein Säufer. Also auch richtig runtergekommen und der fängt dann an, ihr Vorwürfe zu machen, wie sie datet und dass sie sich nur Idioten aussucht, dass sie sich endlich einen Mann suchen soll und Kinder suchen kriegen soll, damit sie endlich mal eine richtige als Frau in der Gesellschaft richtig angekommen ist. Und so mitten im Satz fängt er plötzlich an zu husten und hustet immer doller und stirbt. Mhm. Und sie geht dann weg, trifft dann auf der Straße einen Mann, mit dem also fallen irgendwie drei Wörter, dann haben die auch schon Sex und er will dann irgendwie beim Sex, will er sein Kondom abziehen und sie rastet halt vollkommen aus und erwürgt ihn dann, bringt es aber noch wohl zu Ende für sich.
Okay.
Das ist auch schon cool. Und dann lernt sie auf der Straße einen Mann kennen, das ist der Henry, der ist irgendwie auch ein bisschen seltsam, aber der ist halt Serienkiller. Und er erklärt ihr, dass Henry? Er halt nur ja.
Klingelt doch etwas bei mir, da was den Serienkiller namens Henry angeht. Okay.
Genau. Und er erklärt ihr halt, dass er nur heterosexuelle Männer umbringt, weil er das Patriarchat niederwerfen will.
Aha.
Oder sich rächen will.
Klingt punkig.
So. Und dann gehen die beiden halt zusammen auf Mördertour. Und aber auch da gibt's dann noch Probleme. Und das ist eigentlich ein sehr roher Punk, so Riot Girl, feministischer Film, wo es halt wirklich darum geht, sich so gegen diesen, auf krasseste Weise gegen die ekelhafte Männergesellschaft zu wehren, die halt so sind wie die hier im Film porträtiert werden, die Herren.
So grundsätzlich ein Thema, was Julia ganz gut findet, glaube ich.
Ja, definitiv.
So Geschlechterfragen.
Denn hier sind halt so Leute dabei, also ich meine, ihr Bruder ist halt so, der möchte sie halt in die klassischen Frauenbilder reindrücken, auch wenn sie eigentlich lieber einen freiheitlichen Gedanken oder einen Lebensentwurf führen will. Der Typ, der das Kondom während des Sexes abzieht, ist so, ja, ne? Ich glaube, da können die meisten Frauen irgendwo schon mal was mit, also wenn es nicht währenddessen war, kommen die halt vorher mit so einer Nummer, so, nee, mag ich nicht und so, können wir nicht ohne, ich ziehe auch vorher raus oder so. Das ist natürlich jetzt keine Anleitung, dass man die danach umbringen muss, aber sie will halt hier einen Punkt machen.
Ja. Keine Anleitung, aber es wäre eine Option.
Es wäre eine Option, ja. Ja, sie macht halt hier den Punkt so krass, wie es geht. Also, dass das halt Dinge sind, die auf jeden Fall 100% ablehnenswert sind. Mhm. Und dieser Film ist so richtig Punk einfach. Und das macht daran auch Bock. Das macht ihn aber auch unfassbar schwer bewertbar irgendwo. Weil der verfolgt sehr wenig so klassisches Narrativ. Das springt alles relativ schnell. Du hast nicht so ein, bis zu einem gewissen Punkt auch nicht so eine gerade Handlung, sondern die hüpft halt immer so ein bisschen nach vorne.
Okay.
Aber wie gesagt, das Dubbing, Soundmixing ist halt katastrophal, aber offensichtlich halt gewollt. Die Schnitte sind auch spannend und
also man muss ja einen Hang zu Anarcho-Film haben.
Auf jeden Fall.
Sonst würde man den wahrscheinlich als
Bildqualität ist halt auch so ein Ding.
Billig, Werk abstempeln.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, wenn ich den 10 Leuten zeige, dass den 9 nach 10 Minuten ausmachen, spätestens, weil sie halt der sieht halt nicht wertig aus und fühlt sich auch nicht so an, aber ich weiß nicht, ich fand ihn auf eine bizarre Art und Weise echt geil.
Du bist der 10., würdest du damit sagen?
Ich bin der 10. Mhm. Alleine, dass der mit diesem Song einstieg und dann war ich schon so richtig drin, weil ich wusste, How Could I Just Kill a Man, hast eine weibliche Protagonistin, kennst den Titel des Films und denkst so, okay, alles klar, jetzt kriegen die Männer richtig schön in die Fresse. Und so ist es dann ja auch irgendwie im größten Teils. Aber ich will das Ende nicht vorwegnehmen. Es gibt noch was, was den Film dann davon abgrenzt, dass es einfach nur platter Männerhass ist. Mhm. Aber das wäre zum Beispiel ein Argument, was sich der Film eventuell gefallen lassen müsste, wenn er sein Ende nicht hätte. Das ist einfach nur so, ja, du machst ja genau dasselbe, drehst halt nur den Spieß um. Wo man ja häufig dann sagt, so bei Feminismus, ja, ihr wollt ja...
steht ja genau deswegen auch in, so bei manchen in der Kritik, wo es dann heißt,
genau,
ist zu platt.
Ja. Und ihr wollt ja was Richtiges, aber ihr dreht es einfach nur um und das, was euch angetan wird, tut ihr dann den Männern an, ist halt auch der falsche Ansatz. Mhm. Aber hier ist es ein bisschen anders am Ende gelagert. Zumindest kann man das meiner Meinung nach auch relativ leicht darin lesen, dass es halt hier anders ist.
Okay.
Fand ich cool. Ist natürlich ein Film, den haben sehr, sehr wenig Leute gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht viel mehr werden, so über die Dauer. Aber auch der hier, der ist so in Untergrundkreisen gut gehandelt. Und der ist auch im American Genre Film Archiv. Also jetzt so schlecht wird er auch nicht gefunden. Mhm. So zumindest was so seinen offiziellen Status angeht. Und die Sarah Jacobson, die den gemacht hat, hat danach ja auch noch einen langen Film gedreht, den manche Leute kennen könnten, Jane's Not a Virgin Anymore. Also der ist auch deutlich bekannter gewesen.
Okay. Also
scheint ihr das ein paar Türen geöffnet zu haben.
Die mag offensichtlich schnittige Titel.
Ja. Und an dem habe ich jetzt durchaus auch Interesse, den mal zu sehen. Mhm. Weil irgendwie hat sie was und ich bin ja schon deswegen auch Ex-Drummer, fand ich ja auch so geil, weil es einfach auch was anderes ist.
Ja.
Ich bin ja immer schon begeistert, wenn ich nicht dasselbe zum 100. Mal sehen muss.
Ja, wenn du in so eine Welt mit eintauchst, mit der du normalerweise nicht viel am Hut hast, ist natürlich die Quintessenz von Filme machen oder Filme gucken.
Genau. Und ich meine, du hast gerade Henry erwähnt, der macht ja auch ein paar Dinge, zumindest auch in der Zeit, in der er rausgekommen ist, ein paar Dinge anders.
Voll, ja. Weil der auch so einen dokumentarischen Touch hat, so ein bisschen so,
genau, wie
der den Film aufzieht und so. Ich mochte den auch damals.
Ja, ich mochte den auch sehr gerne. Und der hier macht das Ganze dann nochmal auf Acid mit Punkrock unterlegt. Mhm. Und das hat mir gut gefallen. Das ist jetzt für mich nicht der krasseste Kurzfilm aller Zeiten, weil da ein bisschen mehr Wertigkeit hätte er vertragen können. Ich will ihm nicht seinen Punkrock-Look und alles wegnehmen, aber es müssen nicht 2 Millionen Budget sein, aber vielleicht hätten es 20.000 sein dürfen.
Okay.
Aber dann hätte das hier ein richtig, richtig fettes Ding werden können, aber ich fand es auch so schon ziemlich gut. Und ich kann jeden verstehen, vor allen Dingen Frauen, die sagen, ey, das ist krasses Ding, das ist, ein revolutionäres Teil. Mhm. So. Fand ich schon bemerkenswert. Und dass der auch so komplett vorbeigeht, du hast Promising Young Women, da würde ich den hier drüber setzen. Mhm. Ich fand den auch nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Und der hier macht da schon das Bessere. Es würde mich interessieren, wenn Dietz den sieht.
Ja. Manchmal hat man ja so bestimmte Personen dann vor Augen, wo man denkt, so wäre interessant, mal von dem die Meinung zu sehen. Aber ja. Ich meine, ich bin ja besonders, also ich weiß auch links und rechts, wenn ich die Filme nicht gesehen habe, bekomme ich eigentlich meistens mit, was es so gibt draußen. Mhm. Und meistens, wenn ich so ein Filmplakat sehe, was mir unbekannt ist bei Letterboxd, was irgendeiner gelockt hat, sind es halt primär tatsächlich Kurzfilme. Mhm. Und viele gucken sich irgendwelche Kurzfilme an, auch von großen Regisseuren, weißt du, wo ich denke so, ach krass, okay, Kurzfilm von dem und dem. Und dann kriege ich immer so kurzzeitig Bock, mir Kurzfilme wieder anzugucken. Jetzt auch gestern, wo ich diese beiden gesehen habe, die auf der Scheibe drauf waren, weißt du, da mal Bock, immer wieder zwischendurch mir mal aus der Branche beziehungsweise aus dem Genre mal was anzugucken. Aber irgendwie komme ich nie dazu. Aber ich habe schon grundsätzlich mal Bock, mir auch so die Kurzfilme reinzuziehen. Da bist du ja echt gut, immer wieder gut unterwegs zwischendurch. So bei mir geht das meistens dann irgendwie unter in dem Wust. Aber das ist immer nur so kurzzeitig, dass ich denke, ach cool, interessant, okay, alles klar, werde ich mal einen Angriff nehmen und dann wird da nie was draus. Aber da schlummern auch ein paar Perlen, die man nicht kennt, definitiv.
Ja, und hier war zum Beispiel einer, also von dem Film kannte ich das Poster schon, bevor ich den Titel halt irgendwie auf der Pfanne hatte. Mhm. Und ich weiß nicht genau, aber ich meine, der ist auch mal in irgendwelchen Listen drin gewesen. Der ist, glaube ich, nicht in der Letterboxd Top 100 Female Directors oder so, okay. Aber in irgendeiner Liste war der mal drin und da ist mir dieses, was so krass blau ist mir das ins Auge gesprungen, das Poster. Mhm.
Ja, vielleicht mache ich mal wieder so ein Schneiderliste-Special, wo ich mir wieder ein paar Kurzfilme vornehme. Habe ich ja schon mal gemacht, irgendwie in grauer Vorzeit. Das wollte ich ja mal fortsetzen. Dass ich mir da mal auf die kürzeren suche und dann die irgendwie in eine Episode packe. Gucken wir mal.
Da ist auch einer dabei, den hattest du schon. Der fühlte sich ein bisschen so an wie dieser hier. Das ist Scorpion oder so mit dieser Lederjacke.
Scorpion, ja, hier, Bike Rider-Style.
Den habe ich gesehen, genau. Ja, genau. Also Der hat auch irgendwie so eine Punkrock-Attitüde.
Stimmt, ja. Aber halt so ein 60s-Style.
Genau. Und das hier ist quasi Punkrock-Attitüde, aber eher so 90s-Style. Hm. Und das fühlt man auf jeden Fall.
Mit mehr Bierlachen.
Ja, komischerweise wird hier gar nicht gesoffen, glaube ich. Okay. Außer der Bruder.
Aber trotz allem, die Episode ist... We all have darkness and I clearly need to further investigate mine. Ja. Die Darkness-Episode.
Ja, Kangaroo Jack auf andere Art und Weise.
Auf andere Art und Weise, ja, der triggert andere Sachen. Der macht dich zum Serienkiller und nicht die anderen Filme.
Definitiv.
Okay.
Punkte. Ja, ich hau mal die Punkte raus. Mhm. IMDb 5,5, haben aber auch nur 410 Leute gelockt, also nicht die sehr überschaubar. Das ist eher ein Film für die Letterboxd-Community, da ist aber 3,5 und da sind es auch schon über 6000 Views, also ist schon ein bisschen besser. Metascore gibt's natürlich logischerweise nicht.
Hat Hülle eigentlich bewertet, oder? Die bewertet nicht, oder?
Sondern die bewertet nur einen Text. Nicht. Genau.
War doch so.
Ja.
Okay. Ich sag eine 7,5.
Das ist korrekt.
Das ist schön.
Sehr gut. Entweder liegt es an dem richtigen Stuhl oder ich habe das so gut erklärt.
Es muss der Stuhl sein.
Ja, ja.
Die Geister, die ich rief, hier, Lee und so. Jetzt auf seinem Stuhl.
Lee ist der Taxifahrer mit den verfaulten Zähnen.
Ja, genau. Buster Poindexter ist das.
Ja, die Stimme der Gehässigkeit.
Der die coole Hit the Road Jack-Version aus den 80s performt hat. Okay. Dann komme ich zu meinem nächsten Film. Und wieder wird ein Supporter gegrüßt, nämlich unser Kumpel Robzi. Ja.
Oha.
Allseits beliebt.
Ja.
Und Robzi hat im April 2023 den nächsten Film hier reingeworfen aus meiner 10-Erziehung. Und da dachte ich, komm hier mit Dennis aufnehmen. Bei Lee stoße ich wieder auf taube Ohren, was diesen Film angeht. Insofern mache ich das mit dir. Lisa und der Teufel heißt der Film.
Oh, den kenne ich.
Den kennst du ja, habe ich gesehen. Ist von Regisseur Mario Bava. Genre-Fans schnalzen mit der Zunge. Die damaligen FilmkritikerInnen taten ihn so ab als Schmuddelfilme, wie er so schön heißt, da eher nicht so auf Gegenliebe gestoßen. Und das Drehbuch hat er geschrieben zusammen mit Alfredo Leone. Der Baujahr 1926, Alter, produziert immer noch Filme und ist immer noch in der Branche unterwegs. Ein paar Leute sind noch uncredited gelistet, so als Story und Co., aber die werde ich jetzt nicht alle einzeln aufzählen. Und meine Frage ist, ich habe gesehen, mit wie viel du den gelockt hast. Es waren, glaube ich, 3 Sterne.
Ja.
Vielleicht einer von denen, du da fünf Sterne auflogst, aufwertest, so nachdem ich ihn jetzt rezensiert habe, werden wir sehen. Aber nee, wie lange ist es her und wie stehst du zu Lisa and the Devil?
Ja, es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Ich glaube, den habe ich mal gesehen, als ich Tubi TV gerade für mich entdeckt hatte.
Okay.
Das ist doch der mit Teddy Savalas, ne?
Ja, das ist er.
Okay. Ich fand den, glaube ich, ganz gut, ich habe vorher ein paar andere von Bava gesehen, so Blutige Seide und so, da fand ich halt den hier deutlich unstylischer und weniger Bava-esque, nennen wir es mal. Mhm. Aber ich fand den dennoch ganz interessant, nur der hatte halt, ich habe den, glaube ich, unter falschen Voraussetzungen gesehen, weil ich irgendwie was in die Jolly-Richtung erhofft hatte und das nicht so ganz gekriegt habe.
Er ist an den Erwartungen gescheitert, wird es damit sagen.
Der ist an den Erwartungen gescheitert tatsächlich. Mhm. Ja, aber bei Bava erwarte ich erstmal immer andere Dinge als bei anderen.
Ja, fairerweise muss man auch sagen, das ist auch keiner aus der ersten Reihe von Bavas Schaffen, so wo jetzt alle sagen, so das ist auf jeden Fall der Beste oder den musst du unbedingt als erstes gucken, sondern da kommen natürlich Sachen wie Blutige Seide und andere Filme, die dann als erstes irgendwie genannt werden. Aber trotzdem ist er ein Blick wert, wie ich finde, kann ich schon mal vorausschicken. Und die Hauptrolle der Lisa spielt unser German Export Girl der damaligen Zeit, Elke Sommer. Die stand ja schon mit Peter Sellers vor der Kamera für einen Inspektor Clouseau-Film. Die hat die weibliche Hauptrolle neben Paul Newman in einem Film irgendwie, stand da irgendwie neben Paul Newman an seiner Seite und so. Also definitiv große Filme schon gedreht in ihrer Karriere. Aber die war auch schon für etliche italienische und deutsche B-Filme vor der Kamera unterwegs und Italo-Western und weiß ich, was sie alles gemacht hat. Das heißt, die war sich damals eigentlich auch nicht zu schade, in Filmen mitzuspielen, die jetzt nicht so groß Kasse gemacht haben oder wo man jetzt nicht gesagt hat, hier sind jetzt nur noch A-Lister unterwegs. So, Elke Sommer spielt Lisa. Lisa ist Touristin. Die guckt sich gerade Toledo in Spanien an, ist mit so einer Reisegruppe unterwegs und dann seit sich so ein bisschen ab von dieser Reisegruppe, also die sehen sich erstmal noch zusammen als Gruppe so eine Wandmalerei an so einer Hauswand, so eine große, wo es dann heißt, ein Charakter auf dieser Wandmalerei ist so der menschliche Teufel, der so Menschen praktisch ins Totenreich überführt. Und kurz danach löst sie sich von dieser Reisegruppe und begegnet einem Typen, der genauso aussieht wie der besagte Teufel auf dem Bild, Auftritt Telly Savalas. Und er trägt auch so eine menschenähnliche Puppe mit sich rum, irgendwie da durch die Altstadt. Und da fragt man sich schon, okay, was hat's damit auf sich? Und das ist alles so ein bisschen seltsam. Später hat sie eine Begegnung mit so einem recht panisch-aggressiven Herrn, der beim Handgemenge dann mit Lisa die Treppe rückwärts runterstürzt und dann auch stirbt dabei, bricht sich das Genick. Und ab hier wird's etwas surreal, was diesen Film angeht. Weil Lisa flüchtet dann vor diesem Ereignis und hält dann so eine Limousine an. Steigt dann auch ungefragt irgendwie bei diesem reichen Ehepaar in die Limousine ein und diese Limousine hat dann einen Unfall. Vor einer Villa. Und dort suchen die drei und der Chauffeur dann Obdach und werden empfangen von einer blinden Dame, der das Haus gehört, und ihrem recht seltsamen Sohn und dem Butler Leandro. Und der Butler Leandro ist dieser besagte Typ von Anfang des Films mit der Puppe, Telly Savalas Rolle. Und was es mit diesen seltsamen BewohnerInnen der Villa auf sich hat, will ich jetzt nicht verraten, aber es wird natürlich mysteriös oder es wird natürlich sexy, wie sich für einen Film der damaligen Zeit gehört, weil es gibt nackte Haut. Elke Sommer hatte ja nie ein großes Problem damit, auch mal so ein bisschen was zu zeigen und die ist hier natürlich auch komplett nackig zu sehen. Aber ein wichtiger Clou bei dem Film, und das ist natürlich eine Frage, die ich dir stellen muss, es gibt zwei Versionen von diesem Film. Das ist nämlich wichtig. Weil es gab erste Screenings, die halt ziemlich desaströs verlaufen sind. Und dann haben für die bevorstehende Vermarktung in Amerika die Produzenten dann Nachdrehs angeordnet. Haben gesagt so, du musst diesen Film irgendwie umschneiden, du musst den ändern, du musst hier irgendwas noch dazu drehen. Und das fiel so ein bisschen in das Fahrwasser, was den Riesenerfolg angeht von William Friedkins The Exorcist. Der ist nämlich in Amerika komplett durchgestartet zu dieser Zeit, als die diese Nachdrehs angehört und haben gesagt, so mach doch mal sowas. Mach doch mal so ein bisschen Exorzisten-Style rein. Und dieser andere Schnitt, der dann angeordnet worden ist, hat diese Story komplett umgeworfen, weil man wollte halt auf Friedkins Erfolg damit rumreiten und hat dann diese Exorzisten-Story mit reingenommen. Und Bava hatte da so wenig Bock auf diese Neuausrichtung, dass er fast alles an seinen Sohn Lamberto delegierte, den wir auch kennen aus späteren Filmen. Der durfte sich übrigens auch vorher bei so einer Todesszene in der regulären Filmfassung und so weiter, da gab es so eine Mordszene mit einer, wo jemand so den Kopf eingeschlagen wird. Da hat er auch gesagt, Sohn, mach du mal. Da hat er so ein bisschen Blut geleckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat dann natürlich auch diese Exorzisten-Szene bei den Nachtdrehs angeordnet. Und wenn du so das Artwork des Posters siehst oder das Plakat, da siehst du halt so einen Priester mit einem Kreuz und so, weißt du, und denkst halt, das ist ein riesen Exorzismusfilm. Das ist in der ursprünglichen Fassung von Lisa und der Teufel, die ich nämlich gesehen habe, gar nicht mit drin. Weil die neue Fassung nennt sich nämlich auch das Haus des Exorzisten. Die heißt gar nicht Lisa und der Teufel. Und deswegen ist es wichtig, welchen Film man sieht. Und ich bin froh, diese Version gesehen zu haben, die halt nicht mit dem Exorzismus irgendwie gleichgestellt wird, wo auch Elke Sommer und so und Barbara selbst und so, die waren alle kein Fan davon, weil sie gesagt haben, Alter, das ist einfach ein Ripoff vom Exorzisten. Das hat überhaupt keine eigene Note mehr. Und diese Ursprungsversion ist eigentlich so eine schöne Gruselmär mit einem literally wirklich teuflischen Telly Savalas, der die ganze Zeit Lollis lutscht, was ich am Anfang super albern fand, weil ich gedacht habe, Alter, jetzt wiederholt er hier seine Kojak-Rolle. Aber Kojak wurde erst im Laufe dieses Jahres, wo Lisa und der Teufel rausgekommen ist, kam die erste Folge raus und der Hintergrund des Ganzen ist, Telly Savalas war Kettenraucher. Und er hatte sich zu diesem Zeitpunkt, hatte sich das Rauchen abgewöhnt. Und damit er irgendwas im Maul hat, so was keine Zigarette ist, um sich das so ein bisschen so als Übergang irgendwie hinzulegen, fing er an, so an diesen Lollis zu lutschen. Und das haben die dann in den Film mit aufgenommen. Und das hat er bei Kojak auch noch weitergemacht. Das heißt, es ist kein Ripper von Kojak, sondern er hat einfach nur bei Lisa und der Teufel angefangen, Lollis zu lutschen und bei Kojak hat er das fortgesetzt, was natürlich sein großes Markenzeichen geworden ist. Und zurück zur Ursprungsfrage, welche Version hast du gesehen? Hast du die gesehen mit den Teufelsaustreibungen oder hast du die gesehen?
Ja.
Ach, du hast die Teufelsaustreibung-Version gesehen. Die ist natürlich...
Ja, ich hab dann...
Ja.
Das ist halt das Ding, wenn du den... Ich hab den auf dem amerikanischen Streamer gesehen, dementsprechend war halt auch die Cut-Fassung da drauf. Ja. Und wenn du den Film nicht im Podcast bringst, fängst du danach ja auch nicht so an zu recherchieren, ob es noch eine andere Fassung geben könnte.
Ja.
Und dementsprechend habe ich leider wohl die falsche dann gesehen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die um einiges uncharmanter ist, weil das ist einfach nur ein mieses Rip-Off und das sind halt Szenen, die halt unorganisch dann in den Film mit eingewoben sind, die da eigentlich gar nicht reingehören sollten und die laut Barber eigentlich da gar nicht zu suchen haben. Der hatte, wie gesagt, nicht mal Bock, die Szenen selber zu drehen, sondern das war wirklich eine Anordnung vom Studio. Der ursprüngliche Film hat dieses Exorzismus-Thema also wirklich so zum ganz, ganz weit am Rande hat er nur damit was zu tun. In Wirklichkeit ist das so eine eher dämonische Gruselgeschichte in einem Haus mit so einer sehr seltsamen Familie. Weißt du, und ich will ja nicht diesen Twist verraten mit dem Totenreich und so, was jetzt, also es gibt natürlich auch einen kleinen Zusammenhang mit dieser Wandmalerei und wie das dann aufgelöst ist, also wie letztendlich Leute ins Totenreich überführt werden, fand ich schon auch sehr kreativ. Ich weiß nicht, ob du in diese Endszene noch erinnern kannst, aber das ist auf jeden Fall auch ein krasser Move gewesen. Weißt du nicht.
Weiß ich nicht mehr.
Ja, also sind ambitioniert an den Film rangegangen. Also die haben Burt Lancaster tatsächlich angefragt, ob er hier eine Rolle übernehmen will. Dann haben die Betty Davis gefragt, ob sie irgendwie die Mutter spielen will. Weißt du, die blinde Mutter, die praktisch so die Matriarchin des Hauses ist. Die hatte da auch nicht wirklich Bock drauf. Also die wollten hier wohl die ganz großen Namen irgendwie ranziehen. Am Ende sind es dann, außer Elke Sommer, sind es dann hauptsächlich also so ein, zwei Namen, die in Italien durchaus geläufig sind. Ich glaube, diese Dame, die halt irgendwie auch die Matriarchin spielt, ist definitiv ein Begriff in der italienischen Kinoszene. Aber hier, der Typ, der ihren Sohn spielt, Spartaco Santoni heißt der Mann, das ist einer der Schauspieler, der wurde an einem Drehtag dann einfach mal von der Polizei abgeholt und verhaftet. Und den haben die mitgenommen wegen Bigamie und Betrug, weil er wohl nicht nur einmal geheiratet hat und seine anderen Frauen nichts davon wussten. Das steht unter Strafe und dafür ist er dann auch in den Knast gewandert, tatsächlich während des Drehs. Das ist auch schon wieder ein sehr turbulenter Filmdreh, wie schon bei Extra.
Klingt so, ja.
Ja, und das ist Lisa und der Teufel. Bin froh, den gesehen zu haben. Ist jetzt für mich jetzt kein absolutes Meisterwerk, aber wenn man so gerade so italienische Genrefilme mag und so mit Barber-Filmen was anfangen kann, die jetzt nicht allzu blutig sind und die jetzt natürlich nicht komplett für die Gorehounds gemacht worden sind, sondern das ist eher so eine Geistergeschichte. Ich will jetzt nicht diese ganzen hier Crimson Peak und so jetzt aus der neuen Geschichte oder Frauen schwarz. Das geht eher in die Richtung. Das wird so ein bisschen, wie gesagt, es ist eigentlich, nach 5 Minuten ist es komplett surreal und du weißt nicht, was passiert dir eigentlich so und du stolperst so ein bisschen durch den Film, so wie Elke Sommer auch als Hauptprotagonistin durch diesen Film stolpert. Und wenn man das mag, dann wird man mit Lisa und der Teufel einiges anfangen können. Für mich jetzt nicht der ganz große Wurf, aber es ist trotzdem, man kann ihn gut machen. Es ist ein schöner Film.
Kann Rob Zier froh sein, dass du den gezogen hast.
Ja, auch hier wieder. Ich glaube, bei beiden Losen heute kann ich mir vorstellen, dass die beim Richtigen gelandet sind.
Ja, bei dem hier würde ich Lee so 2,5 Punkte zutrauen oder so.
Ich glaube auch, ja. Das, ist
das hätte übel enden können.
Der hätte den richtig abgestraft. Ich freue mich auf die Rezension von diesem Bunny-Horrorfilm da, den Lee für Atombomb gezogen hat. Bunny the Killer Rabbit oder so.
Ach, oh Gott. Oh, oh, oh.
Ja, der ist bei Lee gelandet, das wird lustig.
Okay, das ist dann der nächste Supporter, der kurz vorm Rauswurf steht.
Naja, so wegen Qualität war es ja eigentlich nie, zur Diskussion.
Nee, das stimmt.
Du hast zur Supporterschaft aufgerufen. Jetzt kommst du hier mit so einem Horrorgeschichten, dass Supporter auch mal gefeiert werden. Nee, ist bis jetzt noch nicht vorgekommen.
Nee, das stimmt. Große Familie.
Große Familie. So, Lisa und der Teufel, 95 Minuten geht der Spaß. Und ich würde zu den Punkten überleiten. IMDb 6,2, Metascore gibt's nicht, Letterboxd 3,4. Also jetzt nicht die ganz großen Zahlen. Grüße gehen raus an mein Man Robzi. Ich hoffe, ich konnte dem Film einigermaßen gerecht werden. Aber du hörst hier mehr Wohlwollen als bei The Kid. War, glaube ich, der letzte Losfilm, den ich von dir hatte. Der war auch nett. Also, dafür wirst du noch nicht aus der Supporterschaft gefeuert, für den ja auch nicht. Insofern darfst du weitermachen.
Ja, immer schön dabei bleiben. Ah, ich schwanke wieder. Mhm. Ich bin bei dir in letzter Zeit, außer bei der gemeinsamen Folge mit Lee, bin ich irgendwie immer ein bisschen zu hoch. Am Ende bist du wahrscheinlich trotzdem da. Ich sage aber 7.
7 ist korrekt.
Gut. Ich schwankte noch zu 7,5, aber das ist ja eine gute Entscheidung.
Kann ich, könnte ich auch wahrscheinlich vertreten, die 7,5, aber hat sich richtig entschieden, es ist die 7 geworden. Also es war eine relativ eindeutige 7. Das war weder nach oben noch nach unten.
Ja.
Sondern dachte ich mir, ja, ist eine okay 7. Schön, immer gesehen zu haben. Also jetzt wahrscheinlich auch kein, also ich werde ihn mir wahrscheinlich nicht in meiner Sammlung, in die Sammlung holen. Aber trotzdem ganz nett, immer gesehen zu haben.
Ja, ich wäre wahrscheinlich, wenn ich die, also ich war jetzt so bei 6, wenn ich die richtige Version dann gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch da.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du den dann noch aufheben würdest. Weil bin ich bin ja auch froh, dass ich nicht diesen Exorzismus-Rip-Off gesehen habe, der überhaupt nicht so geplant war von Barbara. Das ist natürlich auch immer. Da ist ja schon vorprogrammiert, wenn der Regisseur schon sagt, so, Alter, nee, das ist nicht der Film, den er machen wollte. Und da nicht hintersteht, dann, das kann ja nicht gut werden.
Nee, definitiv nicht. Blutige Seide ist ja von mir noch im Lostopf und Gott behüte, dass Lee den zieht.
Ja, das sind so die Filme, wo die Leute hoffen, dass die mir vorbeigezogen werden. Aber die gibt es auch vice versa, also wo die Leute dann denken, so, oh nee, nicht bei Gesser, ich hoffe, der landet bei Lee.
Ja, das hatte ich ja auch schon. Das war Freaked, dieser Maskenpuppenfilm da mit,
stimmt.
Der hätte bei Lee landen müssen.
Und nicht zu vergessen, im Augenblick der Angst.
Ja gut, den hattet ihr ja beide.
Den hatten wir beide, aber wäre das jetzt ein Los gewesen, was bei Lee gelandet wäre, weißt du, so als Losfilm, wäre der auf jeden Fall besser aufgehoben bei ihm als bei mir.
Also, da bin ich ja immer noch bei Tagesform.
Könnte sein, ja. Ja, vielleicht war ich da ein bisschen zu hart. Ist ja bei manchen Filmen so. Manchmal sind wir ein bisschen zu weich, manchmal sind wir ein bisschen zu hart. So ist das.
That's what she said.
Ja, that's what she said. So viel zu Lisa und der Teufel und dann kommen wir zu deinem zweiten Film.
Ja, und der zweite reiht sich bei mir in den Themenabend quasi ein.
Jetzt doch, Hellbook. Nee, doch nicht.
Nein. Es ist ein Film, den hast du auf deiner Watchlist. Und der hat einen absolut beschissenen deutschen Titel, auch wenn er eigentlich zutreffend ist. Aber der Originaltitel hat mich mega angesprochen. Und es ist natürlich auch Serienkiller-Thematik. Ich wollte dann schon ein Double-Feature auch haben.
Schön.
Und der Film heißt Shangri-La Suite.
Okay.
Auf Deutsch Kill the King. Und da er nicht im Mittelalter spielt, könnte man sich ungefähr schon denken, worum es in diesem Film gehen könnte. Denn es gibt nur einen King, den wir aus unserer Zeit kennen.
Das muss Elvis sein.
Das ist korrekt. Das ist ein Film von 2016 und ist quasi, wenn man so möchte, ein modernes Bonnie and Clyde Szenario oder ja, wenn man es noch schlechter sagen will, ist es ein Rip-Off von Mickey and Mallory.
Okay.
Der geht 84 schlanke Minuten, also auch echt knapp und schnell vorbei. Und auch der war Budget konnte ich nicht rausfinden, aber der hat richtig wenig eingespielt, nämlich nur 14.000 US-Dollar. Mhm. Und wenn man sich die Besetzung anguckt, war der definitiv teurer. Und also das Cover hat mich nicht zwingend angesprochen, aber mich hat die weibliche Hauptrolle angesprochen, denn ich finde Emily Browning ja zuckersüß.
Die finde ich mega, ja.
Also wenn die in die Kamera guckt, spätestens seit American Gods, bin ich ganz, ganz schwer getroffen.
Ja,
deswegen.
Also gerade so bei Serien, ich habe sie auch bei, Alter, wie heißt denn die Serie mit dem Ehepaar, die ich ja, The Affair, da spielt sie auch in den letzten beiden Staffeln spielt sie eine maßgeblich große Rolle und spielt da die Nachbarin und so, da fand ich sie auch toll, aber allgemein auch bei Sucker Punch und bei Legend und so, also die fällt auf jeden Fall auf, weil die auch so ein bisschen, weil die nicht so typisch aussieht, sondern die ist halt,
ja,
die ist halt schon irgendwie
markant. Hat schon eine besondere Optik. Finde ich und auch, ja. Die.
Aber das Plakat ist schon wirklich hässlich. Ja. Ich habe es gerade aufgerufen, um rauszufinden, wie dieser Film auf meiner Watchliste gelandet ist. Das war diesmal auf jeden Fall nicht durch irgendwelche Listen. Insofern, das muss einer von denen sein, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe oder beziehungsweise Besetzung gesehen und dann irgendwie raufgeschoben. Also das ist demnach definitiv auf meinem Mist gewachsen. Insofern bin ich gespannt, was du erzählst.
Vielleicht auch die Serienkiller-Thematik, möglicherweise auch das.
Auch das, ja, das könnte es sein.
Also der Regisseur wird es vermutlich nicht sein, weil das ist Eddie O'Keefe. Der hat eigentlich nur Kurzfilme gemacht und hat ein Drehbuch geschrieben für When the Lights Go On. Und das ist eine Serie mit Sophie Thatcher. Also ist jetzt alles nichts, was irgendwie krass auffällig ist. Auch der Drehbuchautor Chris Hutton, der hat auch nur das gemacht. Also der hat die O'Keefe-Filme geschrieben und diese Serie mitgeschrieben. Also sind halt alles.
Ich wollte fragen, ob er die Keefe-Rolle erfunden hat.
Nein,
Phelps Keefe wäre sauer, wenn ich den nicht mitgenommen hätte, auf jeden Fall.
Ja, den muss man mitnehmen. Darauf trinkt man erst einen Schluck Keefe.
Ja.
So, ja. Aber die Besetzung, wenn man die sieht, die kann sich durchaus sehen lassen, weil hier spielen sehr, sehr namenhafte Leute mit. Die werde ich gleich im Rahmen der Handlungszusammenfassung da mal erwähnen.
Okay.
Und da fällt der erste sofort auf, denn dieser Film hat einen Narrator. Und der ist die wundervolle, tiefe, sonore Stimme von Burt Reynolds.
Oh. Nicht schlecht.
Ich finde Narrator nicht geil zwingend, aber Burt Reynolds Stimme ist schon schön.
Mhm.
Trotzdem ging es mir zwischendurch mal auf die Nerven, dass dann immer so eine Erzählerstimme da reinkam.
Okay.
Das ist nicht so mein Stilmittel. Es gibt so ein paar. Wer The Drop, die Rezension letztes Mal gehört hat, weiß, dass Verbildlichung von Nachrichten auch nicht meins ist und ein Voice-Over ist es auch nicht zwingend immer. Das muss schon wirklich sehr gut gemacht sein. Davon sind wir hier ein kleines Stück entfernt. Ja, und wir lernen erstmal unsere beiden Hauptdarsteller oder unsere Protagonisten kennen. Das ist einmal eben schon erwähnt, Karen Bird, gespielt von Emily Browning, und wir sehen so ein bisschen ihre Kindheit. Dass sie so aus so einer Mittelklasse-Familie halt kommt und halt eigentlich kein besonderes, sondern eher so ein White-Trash-Leben hat, aber jetzt auch nicht besonders schlimm irgendwie. Mhm. Und Jack Blueblood. Und da könnte man schon sagen, okay, was für ein dämlicher Name. Also, aber hat einen Hintergrund, er hat halt eine katholische irische Mutter und einen Sioux-Vater.
Mhm.
Und für die, sich wundern, was das ist, Deutsche sagen Sioux-Indianer.
Sioux,
aber das heißt Sioux. Ja, also er ist Indianer übrigens. Entschuldigung, Native natürlich.
Ja, aber die Aussage war richtig, dass Deutsche das sagen.
Stimmt, Deutsche sagen das genauso. Stimmt, das war dann doch wieder korrekt. Ja.
Deutsche und türkisch-deutsche Hälften aus anderen Podcasts sagen das auch mal ab und zu.
Das stimmt.
You don't like the Jabbe?
Genau.
Aber wir nennen keine Namen. Aber man könnte natürlich hier passenderweise ohne irgendwelche Hintergedanken ein Sample reinspielen.
Aber For Friends hat sie doch nur Le Prochain da gemacht.
Ja. Keine Wertung.
Das klingt immer noch wie ein Käse.
Le Prochain.
Ja. Reich mir mal den Le Prochain.
Das klingt wirklich wie ein Käse, Alter.
Finde ich gut.
Wie kommt man darauf, diesen Namen französisch auszusprechen, Alter?
Ja, es liest sich aber schon irgendwie komisch für ein englisches Wort.
Ja, gut, okay.
Und ich glaube, viele haben ein Problem damit, wenn sie ein CH sehen, das im Englisch auszusprechen. Ist dann gleich weil irgendwie ist man gewohnt, das weich auszusprechen, aber das geht halt nicht.
Was ist mit der Zahl 8? Da ist auch ein CH drin. Ashanté! Ach so, okay. Das wird dann gehaucht. Na,
schwierig.
Acht. Deutscher geht's doch nicht, Alter. Acht.
Ja, er ist auch ein kurzes Wort, stimmt. Aber so bei mehrsilbigen irgendwie.
Oder wenn das so Leprechaun, so, weißt du, wenn das so Deutsch irgendwie so, das hätte ich ja noch nachvollziehen. Aber Leprechaun. Le Leprechaun. Das ist ein der Dreh. Der Refs.
Oh Gott. Dein Lieblingstitel.
Das ist ein Sir der Leprechaun.
Aber vor Friends hat sie doch nur Leprechaun da gemacht.
Ich find's großartig. Ja, Public Shaming. Immer schön.
Genau. So. Also, er ist auf jeden Fall halb Sioux, halb irisch-weiß und seine Mutter ist bei seiner Geburt gestorben. Mhm. Sein Native Vater hat ihm dafür quasi die Schuld gegeben und ihn sein Leben lang gehasst und verprügelt. So, das ist halt die Zusammenfassung derer beiden Jugendzeiten, bevor sie zueinander finden, und sie finden in einer psychiatrischen Einrichtung zueinander, begegnen sich da quasi auf dem Flur. Jack ist gerade wieder dabei, irgendwie Trouble zu machen und sich mit den Wärtern anzulegen. Das ist ein bisschen auf der Flucht, weil er einem eine reingehauen hat, und sie begegnet ihm dann auf dem Flur, verpetzt ihn dann aber auch an die nachfolgenden Wärter, und das findet er dann auch gar nicht so geil, aber trotzdem ist sie dann so kess zu ihm, dass er sich einfach nur in sie verliebt, und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der einmal in Emily Brownings Augen geschaut hat.
So gleich, okay.
Ja. Ja, und er hat aus seiner Kindheit noch eine Obsession für den King, nämlich Elvis Presley, und er hat das auch immer so nachperformt, halt um seiner Kindheit so ein bisschen zu entfliehen, die ja nicht so schön war. Hat er dann sich in diese Welt geflüchtet und hat dann auch so ein bisschen Elvis nachgespielt. Das sehen wir auch so in zwei Szenen. Und durch eine Vision, das sagt er zumindest Karen dann, dass seine Mutter ihm aufgetragen hat, dass sein Lebensschicksal ist, weil er gemerkt hat, dass Elvis halt kein netter Gott ist, sondern auch, wie es im echten Leben dann tatsächlich ja war, dass er etwas schwieriger wurde, mhm, im Umgang mit Drogen und sonstigen Dingen. Dass seine Mutter ihm in der Vision gesagt hat, dass sein Lebensziel ist, Elvis Presley zu töten. Ja, aber die beiden sind ja noch in der Einrichtung und ja, noch nicht so richtig einen Plan, wie das umsetzbar ist, bis irgendwann eines Abends dann Karen vor seiner Zimmertür steht und sagt, scheiße, und heult, und unser gemeinsamer Psychiater Dr. Sanborn, gespielt von Alan Tudyk,
ach,
alle kennen ihn als Steve the Pirate aus Dodgeball.
Lee kennt ihn noch aus 100 anderen Sachen, ne?
Ja, er hat 1000 Voice-Actor-Sachen gemacht. Mhm. Und natürlich der Nachbar bei Suburgatory, fand ich auch großartig. Ja, und er ist der Psychiater von den beiden und er hat sie halt sehr unsittlich berührt. Und das gefällt Jack gar nicht. Deswegen macht er sich auf, nimmt einem Wärter eine Waffe ab und er schießt dem Psychiater einfach.
Naja.
Also an Alan Tudyk hat man hier sehr schnell keine Freude mehr, weil er dann halt tot ist. Ja, und die beiden brechen dann aus, nachdem sie noch ein paar Sicherheitskräfte erschossen haben, und wollen erstmal zu Jacks altem, in seine alte Heimat, denn da gibt's einen Freund, das ist Theo, ein alter Kumpel von ihm, und der hat für ihn Waffen und Geld versteckt, denn um nach Vegas zu kommen, wo sich Elvis gerade aufhält, mhm, braucht man Geld. Dieser Theo wird gespielt von Evan Jogia, den kennt man vielleicht als Leon aus Welcome to Raccoon City, also aus dem neuen Resident Evil, mhm, oder aus Zombieland 2, da spielt er auch eine relativ präsente Rolle, also das Gesicht könnte man schon mal gesehen haben, aber ich glaube, Leon war so seine bekannteste Rolle, fand ich furchtbar, weil er den spielen musste wie ein Trottel.
Okay.
Das wurde dem leider nicht gerecht. Naja, und der sagt dann aber, Jack, du, pass auf, ich habe deine Kohle nicht mehr, das habe ich alles in Östrogen gesteckt, weil ich möchte mein Geschlecht wechseln. Und ich brauchte schon mal die Pillen, habe ein gutes Angebot gekriegt, ich habe leider dein ganzes Geld verbraten. Und dann muss Jack leider in den sauren Apfel beißen und zu seinem Vater fahren und ihn fragen, mhm, den er ja nun mal sehr, sehr, sehr lange nicht gesehen hat und auch nicht die besten Erinnerungen an den hat. Ja, der Vater möchte aber leider nicht und ruft die Bullen oder hat zumindest das Telefon in der Hand. Naja, Jack brennt die Sicherungen durch und er erschießt seinen Vater.
Oha.
Klaut ihm aber im letzten Moment noch ein bisschen Kohle aus dem Kühlschrank, die er da gebunkert hatte. Und dann fahren die drei, denn Theo schließt sich denen an, dann Richtung Las Vegas, denn sie finden raus, dass von einem ehemaligen Bekannten von Jack, dass Elvis dort ist und sich da in der Präsidentensuite eines Hotels aufhält. Und da soll jetzt seine Mission hingehen, Elvis Presley zu töten. Ja, und Elvis Presley wird von Ron Livingston gespielt. Den kennt man aber. Also Conjuring, The Flash, klar. Swingers, da spielt er die dritte Hauptrolle. Mhm. So, also die Fresse kennt man auf jeden Fall. Colonel Tom Parker darf natürlich auch nicht fehlen, wenn es um Elvis geht. Der wird von John Carroll Lynch gespielt. Zodiac, Shutter Island, also auch sehr gut im Filmgeschäft unterwegs. Also alles in allem echt ein ganz geiler Cast, der hier zusammengeschraubt wurde. Das habe ich eben noch nicht erwähnt. Jack Blueblood wird von Luke Grimes gespielt. Die meisten Leute kennen den wahrscheinlich eher aus 50 Shades of Grey. Daher kenne ich ihn auch.
Mhm.
Und ihr bald auch.
Was?
Spaß. Keine Sorge. So gemein bin ich nicht.
Stimmt, hatten wir noch gar nicht die Reihe, oder?
Nee.
Ich dachte ja, wir haben ja viele schon abgehakt. So, die waren
Twilight auch nicht, oder?
Nee, Twilight auch nicht, nee. Wir wollen mal keine schlafenden Hunde wecken.
Nein, nein, auf keinen Fall. Früher habe ich mir sowas mitgeschrieben, aber das mache ich jetzt natürlich nicht mehr. Ja, und das ist so dieser Film und der spielt natürlich, ich weiß gar nicht, 1974, glaube ich. Und so soll er auch aussehen. Ich konnte es nicht rausfinden, aber es wurde vermutlich digital drübergelegt, so ein körniger 70s-Look mit dem Color Grading und sieht jetzt nicht so geil aus. Also das haben andere Filme wie Holdovers oder so deutlich besser hinbekommen.
Mhm.
Das ist hier ein bisschen zu doll. Also es ist wirklich so, als wenn du in der Handy-App, wo du irgendwie, weiß ich nicht, wie die alle heißen, oder bei Instagram, als wenn du da den Sepia-Retro-Filter drüber knallst.
Na toll.
Mit ein bisschen körniger Optik. Also es ist jetzt nicht so mega geil, aber man hat trotzdem an dem Cast hier schon Spaß und an diesem Roadtrip eigentlich auch wenn es prinzipiell echt gar nichts Neues erzählt. Also ich meine jetzt, gerade wenn man so die Handlungszusammenfassung gerade gehört hat, so das kennt man ja alles exakt so.
Ja, klingt auch ein bisschen nach Kalifornien. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst, so Brad Pitt und Duchovny.
Ja.
Aus den 90s.
Ja, genau, so in die Richtung kann man auch das auch gehen lassen. Natürlich Natural Born Killers, hier ein paar Elemente drin, nur leider nicht die guten.
Ja, das war wiederum ein sehr aufwendiger Film. Also es gibt ja auch weitaus kleinere als Natural Born Killers, weil der macht ja schon Riesenfass auf.
Ja. Sie haben hier mit ein paar Spielereien auch versucht, irgendwie sowas einzubringen. So als sie sich das erste Mal treffen, sieht man sie dann quasi so auf der Prom-Night tanzen. Oder als sie das erste Mal Sex haben, sind sie dann in so einem bunten Bällebad plötzlich und so. Also man wollte hier optisch schon so ein, zwei Sachen machen. Aber es blieb auch nur bei den ein, zwei Sachen. Also so richtig ausgereizt hat man es dann doch nicht. Mhm. Sondern einfach nur so eingestreut und dann wirkt es auch ein bisschen fremd irgendwie.
Okay.
Also dafür müsste man es, so wie es jetzt bei Ex-Drummer war, mit dieser verkehrten Welt in seiner Wohnung, so, dann müsste es halt auch so durchziehen und immer mal wieder so Spielereien einbauen und nicht nur zwei.
Ja, ja, und dann fällt es halt auf. Dann wird das so aufgesetzt, wenn da so ein, zwei so eine Shots drin sind, fragst du dich so, okay, was soll das?
Ja, das war schon irgendwie merkwürdig. Ja, für Emily Browning ist es das vierte Mal gewesen, dass sie einen Mental Patient gespielt hat. Also die scheint auf sowas echt gebucht zu sein. Ich würde sogar so weit gehen, sozusagen, dass es sogar noch ein fünftes Mal war, weil bei American Gods hat sie ja auch nicht ganz alle Latten auf dem Zaun.
Das stimmt wohl, ja.
Von daher ist das schon witzig irgendwie. Also es war jetzt hier der Fluch der zwei Schwestern, Sucker Punch und God Help the Girl. Also alles in sehr kurzer Zeit nacheinander. Ich glaube, in 5 Jahren insgesamt hintereinander hat sie dann viermal eine psychiatrische Patientin gespielt.
Ja, krass, dass du American Gods letztendlich gesehen hast, weil es waren ja dann doch 4 Staffeln. Also ist ja alles andere als eine Miniseries. Da.
Ich habe nur 2 gesehen.
Ach, du hast nur 2 davor gesehen?
Ja.
Okay. Ich war kurzzeitig irritiert.
Ja, es gab ja eine Zeit, da habe ich gerne Serien geguckt, bis dann dieser Overkill einsetzte und dann sind halt alle, naja.
Okay.
Ist ein bisschen wie bei Twin Peaks, habe ich jetzt auch nur die erste Staffel gesehen, habe eigentlich total Bock gehabt, danach weiterzugucken, aber je länger es her ist, umso weniger.
Ja, ich habe schon Lee angekündigt, ich muss wieder in mein altes System rein, so von wegen so, ja, bestimmte Wochentage für bestimmte Folgen von Serien und dann jede Woche eine Folge und so, weil so von wegen, ja, guck, wann du willst, das läuft gar nicht.
Das geht nicht.
Das läuft seit 2 Jahren einfach mal komplett irgendwie, geht Richtung Null, Alter. Ich habe alles verpasst, was geht und Staffeln nicht mehr weitergeguckt, die ich vor 3 Jahren irgendwie letztes Mal gesehen habe und das, ich brauche Struktur. Das funktioniert
ja, ist doch super. Das ist viel besser ohne.
Ja, kommt drauf an. Was den Serienkonsum angeht, ist es auf jeden Fall nicht besser, wie es gerade läuft.
Ja. Dann werden auch nicht so viele Serien hier rezensiert, da muss ich nicht so viel vorspulen.
Ach so, sonst spulst du davor.
Nee, kommt drauf an. Also,
echt, ja?
Von wegen, also Lee hat schon mal Serien... Hätte. Lee hat schon mal Serien gebracht, dann hat er so die ersten drei Sätze von der Handlung erwähnt, habe ich gesagt, nee, weg. Habe ich mir nur noch die Punkte angehört und gedacht, so, okay.
Kurzer Prozess.
Good for you.
Macht ihr das auch so da draußen? Es gibt ja unsere Rezensionen, wenn euch die Filme nicht interessieren, oder hört ihr da trotzdem durch? Würde mich auch mal interessieren, ob das so selektiv gehört wird.
Stimmt. Bei Filmen höre ich immer durch, aber bei einer Serie ist es auch sinnlos, weil ich gucke sowieso nicht. Also theoretisch könnte ich es auch komplett skippen.
Aber wie du gerade so schön sagst über Wolfgang M. Schmidt und Hülyas Rezension, auch wenn ich die Sachen nicht interessieren, ist vielleicht trotzdem die Besprechung hörenswert.
Das stimmt, ja.
Könnte ja sein.
Ja.
Sonst verpasst du sowas hier. Und das nimmt der Film definitiv auch aufs Kakao und so. Ja. Verpasst genau. So eine Formulierung.
Ja. Gibt aber einen guten Indikator, wenn die Serienrezensionen sind meistens sowieso kürzer, und wenn es eine Serie ist, die da, wo der beim Timecode 10 Minuten steht, dann weißt du, alles klar, braucht man nicht.
Mm, das stimmt, ja.
Gibt nicht viel zu sagen.
Ich fand es ja ziemlich geil, dass dein Bastard-Kumpel Dave mit Miami Vice um die Ecke kam. Weißt du, weil das war krass, so Serien, ja. Die habe ich auch durchgeguckt, so, aber die sind halt, das war halt vor diesem Podcast, und ich hätte es mega gefunden, wenn ich damals noch Sopranos oder halt jetzt irgendwie Miami Vice rezensiert hätte, oder als ich King of Queens, weißt du, hat ja jetzt nie schon gebracht. Aber die Serien, die ich dann nochmal, Akte X so, die ich halt nochmal von vorne komplett chronologisch durchgeguckt habe, aber das natürlich auch viel zu lange her ist, um das jetzt noch zu besprechen. Und dann hat Dave das für mich nachgeholt. In dem Fall war es mal cool.
Das habe ich mir auch sehr gerne angehört.
Ja, fand ich geil.
Das war schön.
Hat er auch Themenabend gemacht, siehst du? Du Serienkiller, ja. Er Miami.
So ist richtig. Ja, man merkt halt, wo wir herkommen, ne?
Ja.
Aus dem Gebiet der Themen.
Ja, die wahren Perlen rezensieren ja auch nur die Bastarde.
Ja, endlich hast du es verstanden.
Endlich.
Hat gedauert. Ja, man merkt schon, soweit wie wir abschweifen, dass dieser Film leider nicht so interessant ist, wie er sein könnte.
Hört sich so an, ja.
Das Einzige, was man noch erwähnen kann, ist, dass Ron Livingston und Emily Browning hier jeweils einen Song selber gesungen haben, und das... war es dann auch. Ron Livingston ist ein passabler Elvis. Kann man machen. Ist jetzt nicht großartig, aber auch nicht katastrophal. Das Ende hat einen ganz netten Turn irgendwie noch. Aber in Summe ist das leider nicht so geil, wie es sein könnte. Gibt ein paar Leute, die fanden den ganz gut, aber die sind meistens auch eher bei Letterboxd zu finden. Ich weiß nicht, ob da sich eher die Genre-Menschen tummeln, aber selbst in meiner Genre-Brille konnte ich hier über manche Dinge halt nicht hinwegsehen, dass der Look nicht geil ist, dass sich das alles nicht tief genug auserzählt, weil du springst auch zwischendurch in das Leben von Elvis und folgst dem dann 10 Minuten, und der Film geht halt nur 84 Minuten. Okay. Und du hast halt nicht, du hast gar keine Chance, hier manchen Charakteren irgendwie sehr nahe oder zu kommen oder mit denen irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Und ja, das macht's halt alles nicht besonders einfach. Ich bin hier ganz, ganz okay durchgekommen. Hab mich jetzt auch nicht großartig gelangweilt, aber es ist jetzt, den werde ich in 2 Wochen vergessen haben.
Naja. Wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ihr die Rezension nie geskippt hättet, liebes Publikum.
Das ist korrekt. Aber vielleicht ist es auch wertvoll, weil dann wisst ihr am Ende, ob ihr den gucken solltet oder nicht, falls der euch mal begegnet. Aber ich glaube auch, trotz des Casts wird er einem irgendwie nie in die Timeline reingespült. Also dir offensichtlich schon, ja, aber ich hatte ich weiß, noch nichts von gehört.
Es ist jetzt wieder so einer von denen, so eigentlich müsste ich ihn jetzt von meiner Watchlist wieder runternehmen, nachdem du mich vorgewarnt hast. Und offensichtlich ist er genauso schlecht wie das, also beziehungsweise ist er genauso mäßig, wie das Plakat anmuten lässt. Aber irgendwie dann doch die Besetzung und Emily Browning und so sind ja dann doch Argumente, wo ich sage, weiß nicht, vielleicht weiß ich dem ja mehr abzugewinnen.
Hast auch eine Nacktszene, also vielleicht zieht das.
Das ist auch der falsche Podcast, aber...
Also Hakan setzt sich den jetzt gerade auf die Watchlist.
Ja, ich glaube, sein Typ ist sie nicht, kann ich mir vorstellen.
Ja, könnte sein.
Steht ja mehr so auf die kurvigeren Models, die ist ja eher so typzierlich.
Ja.
Aber die ist schon sehr hübsch, ja.
Ja, die Augen sind's auch. Schon top. Naja, gut. Ich würde mal zu den Punkten kommen. IMDb ist bei starken 5,1. Kein Metascore, und Letterboxd bei 3,4. Also die offensichtlich können dem Film deutlich mehr abgewinnen als die IMDb-Community. His story is already too complicated and boring. Korrekt.
Okay. Tja. Das klingt ja nicht so prall. Aber es ist nicht so leicht zu raten. Also, jetzt brauche ich eine Zahl. Also.
Ja, ist kein Highlight, aber ist auch keine Katastrophe.
Ja. Ich sage eine 5.
Ja, ist gar nicht schlecht. Eine 5,5 ist es noch geworden.
5,5.
Aber Chapeau, dass du trotzdem so nah dran bist.
Ja, das war nach unten und nach oben auf jeden Fall noch eine Option. Deswegen, der war nicht so. Der war ein bisschen tricky. Aber gut, dann 0,5 trage ich mir mal hier minus ein. Ja, und jetzt wird's lustig.
Das Highlight.
Genau, das Highlight wird Feuer geraten. Jetzt zerschießt du hier komplett unsere Genre-Episode, Alter, mit diesem Scheißfilm.
Ja, aber, ey, wir hätten eine richtig geile Episode aufgezogen.
Ja, hätten wir. Hätte alles gepasst, aber jetzt kommt Kangaroo Jack aus Dennis' Lostopf. Oktober 22 reingeworfen, von dir höchstpersönlich. Mhm. Aber schön, dass du jetzt mitrezensierst. Und ja, wir raten Punkte. Hast du hier auch schon meine Bewertung gesehen bei Letterboxd?
Nee,
okay,
gab es eine?
Da nicht reingucken, es gab schon eine, ja, weil ich habe den schon mal gesehen und habe den bewertet. Insofern jetzt nicht schmummeln, sondern mach aus dem Bauch.
Okay. 2.
Okay. Bei dir sage ich
9.
Ja, auf jeden Fall. Hast das Zeug zu einer 9. Du kannst das doch nicht wirklich geil finden, Alter. Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Du hast das Zeug zu einer 9, ist auch eine richtig harte Beleidigung.
Ja, auf jeden Fall, Alter.
Aber wer weiß.
Ich sag 3,5.
Ja, wir werden sehen, ne?
Wir werden sehen, ja. Es geht um Kangaroo Jack. Von Regisseur David Minnelli, der Coyote Ugly gedreht hat als anderen großen Film, also das definitiv den Film mal kennen könnte.
Den mag ich sehr.
Den magst du sogar?
Ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das was.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Könnte ich bei Letterboxd wahrscheinlich herausfinden, aber ich bin mir nicht sicher, weil das ist ein Film so, Soundtrack ist mir natürlich präsent als DJ. War ja auch damals ein krasser Hit da, dieser eine Song da. Can't Fight the Moonlight hieß der, glaube ich.
Ja, genau.
Aber, der Film? Not sure. Aber wir müssen unbedingt die Drehbuchautoren erwähnen, Alter. Mm. Scott Rosenberg ist einer von denen. Das ist der Drehbuchautor von Con Air und High Fidelity, Alter. Und Steve Bing ist der Zweite. Der wiederum hat die Missing in Action Trilogie von Chuck Norris hat er mitgeschrieben, Alter. Was zur Hölle.
Ja, ist also, auch der Bruder von Chandler Bing, das wissen auch nicht viele.
Ist der Bruder von Chandler Bing, ja, ganz genau. Der musste jetzt auch noch runtergebracht werden mit Gewalt.
Ja, der musste.
Ja.
Und der Bruder von Conan O'Brien hat ja auch noch mitgeschrieben.
Ach, der hat auch noch mitgeschrieben. Okay.
Ja, das ist dann Barry O'Brien.
Barry O'Brien, ja, von dem ist die Geschichte.
Oder wie Hakan sagen würde, Barry O'Brien.
O'Brien.
Brian.
O'Brien, richtig. Ja, dann fass mal die Story zusammen, weil für die komplexen Geschichten ist immer Lee zuständig. Und da du ihn vertrittst, ist das deine Aufgabe.
Das ist aber dein Los, das geht ja eigentlich auch nicht, ne?
Das ist mein Los, hast du nicht gesagt, du wolltest mein Los rezensieren, um das abzufedern.
Na gut. Okay, ist auch eine ganz komplexe Handlung.
Ist krass.
Ich finde, oder das kann ich schon mal vorweg schicken, so ganz kann man auch den, also jetzt gerade zum Beispiel bei dem Film eben konnte man sagen, ja, die wollen halt nach Las Vegas und dann Elvis töten, aber so ganz hat dieser Film irgendwie gar nichts, wo er hin will, so richtig. Also das ist irgendwie so ziellose Scheiße. Naja. Unsere Hauptfigur sehen wir am Anfang auch da eine Parallele als jungen Mann, Charlie Carbone. Und da sind wir irgendwie in den 80ern, Anfang der 80er in Brooklyn. Und er ist irgendwie am Strand und einer von den größeren Bullies sagt halt so, ja, hier, fang mal, in Football war es, glaube ich, ne? Mhm. Ja, war ein Football. Fang mal in den Football und er rennt halt los und merkt aber nicht, dass er dabei aus Versehen ins Meer läuft, wie auch immer man das nicht merken kann. Er kann aber leider nicht so richtig schwimmen und deswegen ist er kurz vorm Ertrinken. Und wird dann aber von einem Jungen gerettet, einem afroamerikanischen Jungen, Louis, und der rettet ihn dann und sie werden dann beste Freunde. Eigentlich ist das eher so, dass Louis dann da sein Leben lang das ausnutzt, dass er ihm das Leben gerettet hat.
Ja, das bedeutet auch halt mal immer gerne.
Ja, und ihm immer wieder, wenn er nicht will, sagt so, ja, aber du weißt schon, ich hab dir das Leben gerettet, so, ne? Also
Na gut.
Muss schon passieren. Ja, aber unser Charlie ist jetzt aufgrund seiner Mutter plötzlich der Stiefsohn eines großen Mafia-Bosses, nämlich Salvatore Maggio. Und der wird natürlich geilerweise von Christopher Walken gespielt. Und einer seiner Helfer ist auch der Typ, der am Anfang den Football geworfen hat, das ist nämlich Frankie Lombardo. Und der wird von Michael Shannon gespielt. Also da haben wir schon mal die Maximalschwergewichte hier nebeneinander stehen. Also da wird man schon ein bisschen nass im Höschen, wenn man das sieht. Leider ist der Rest dann natürlich entsprechend nicht so. Denn die anderen Charaktere sind dann, also Jerry O'Connell ist dann unser Charlie und Anthony Anderson ist Louis in erwachsenem Alter. Und Anthony Anderson hat tatsächlich die Angewohnheit, dass er in den meisten Filmen der nervigste Mensch der Welt ist.
Alter.
Ich glaube, in Cradle to the Grave als Sidekick von DMX fand ich es okay. Ich glaube, es war Cradle to the Grave.
Okay.
Ich erinnere mich gerade an irgendeine Szene aus so einem Autohaus, wo sie dann mit dem Lambo oder Ferrari da rausfahren. Ich meine, er war auch dabei.
Also es tat mir unfassbar weh, in diesem Film mit anzusehen, wie angestrengt er versucht, lustig zu sein.
Mhm.
Das war schon, das tat mir wirklich körperlich weh, mehr als Ex-Drummer.
Ja, aber das zieht sich bei ihm auch, glaube ich, irgendwie durch. Also ich meine, der sieht ja schon so aus, als wenn er lustig sein wollen würde, wenn man irgendwie was von ihm sieht. Und der hat ja auch in so anderen großartigen Filmen wie Cody Banks 2 mitgespielt und so. Also das ist ja schon auf der anderen Seite dann aber auch Departed. Das ist irgendwie
stimmt,
ganz wild.
Auch zu sehen, ja, richtig.
Naja, ich habe nicht zwingend die besten Erinnerungen an Filme so mit ihm, weil er hat übrigens in Exit Wounds und Cradle to the Grave mitgespielt, also.
Krass.
DMX-Konter.
Aber er dreht noch hier, ist noch aktiv hier. 25. Ja. TV-Serien. Also er macht noch hier Grownish und so. Ja.
Ja, zurück zur überwältigend geilen Handlung. Wir sind dann 20 Jahre später nach diesem Strand-Dilemma und Charlie hat eigentlich so einen Schönheitssalon, so eine Frisierstube, aber in etwas besser. Die hat halt sein Stiefpapa ihm gesponsert.
Frisierstube, finde ich auch schön.
Ja, ne? die da aber auch versuchen, gut Kohle abzugreifen und er hat halt nur noch genug, um das irgendwie aufrechtzuerhalten, so halbwegs. Und irgendwann kommt halt Louis vorbei und will ihn wieder zu irgendeinem Blödsinn überreden. Nämlich gestohlene Fernseher zu verschieben, nennen wir es mal. Also sie sind nicht der Hehler, aber sie sollen halt fahren. Und dabei geschehen ein paar Missgeschicke, eine ziemlich wilde, turbulente Verfolgungsjagd mit der Polizei entsteht und leider decken sie so versehentlich das Lagerhaus von seinem Stiefpapa auf. Der findet das natürlich jetzt gar nicht mal so geil. Gibt ihm aber noch eine letzte Chance, also den beiden, und schickt sie mit einem Paket Geld nach Australien. Denn irgendwo muss ja der Kangaroo Jack dann auch noch ins Spiel kommen. Und da sollen sie das einem Herrn überbringen. Das sind 50.000, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ja, und die kommen dann in Australien an. Und durch so ein paar schwierige Missgeschicke und lustige Verwickli, nennen wir es mal wieder, fahren sie dann Känguru an. Auf der Straße und aus irgendeinem völlig bescheuerten Grund wollen ihn dann Fotos mit dem Känguru machen und ziehen ihm dann eine College-Jacke an. Naja, das Känguru ist aber leider nicht tot, sondern rennt dann weg mit der College-Jacke. Ist aber blöd, dass in der College-Jacke das Geld drin ist. Jetzt müssen sie halt versuchen, mit den Einheimischen dort das Geld von dem Känguru zurückzukriegen.
Die Geschichte mit dem angefahrenen Känguru und der Jacke und dem gestellten Foto soll wohl tatsächlich auf wahren Tatsachen beruhen haben. Weil wohl wirklich zwei besoffene Teenies auf die Idee kamen, als sie einen Känguru angefahren haben, dem irgendwelche lustigen Klamotten anzuziehen und der dann mit der Jacke einfach wieder aufgewacht ist und weggehüpft ist.
Das kann ich mir auch erstmal vorstellen. Aber hier ist das natürlich echt, ich weiß gar nicht, ob man noch weitererzählt, eigentlich wäre es doch scheißegal, wenn man noch weitererzählt, was da eigentlich noch sein soll, aber Naja, am Ende sind sie halt auf der Jagd nach diesem Känguru und noch jemand anderes auf der Jagd nach ihnen, denn sie waren eigentlich nicht nur aus dem Grund in Australien, um da Geld abzugeben, sondern es gab noch einen anderen Plan, den der Stiefpapa verfolgt.
Das würdest du nicht verraten, oder was? Bei dem Film, Alter.
Nein, nein, das ist der große Twist, das kann man nicht sagen.
Ach so, okay, alles klar. Er macht die.
Ja, man könnte noch Estella Warren als Charlies Mutter erwähnen, die spielt noch mit.
Was? Estella Warren ist nicht Charlies Mutter.
Ist sie nicht?
Estella Warren ist eher sein Love Interest.
Ach stimmt, das ist sein Love Interest. Ah, wie hieß denn, warte mal, nee, aber hier die Mutter, wie
Diane
heißt sie denn nochmal?
Spielt die Mutter.
Ja, genau.
Wenn wir gerade bei Bird Reynolds sind.
Ja, genau, das war's.
Ja, also Martin Chokas kennt man auch, der den Australier spielt, der praktisch auf ihn wartet da und der eine andere Mission verfolgt. Aber Alter, Christopher Walken, Michael Shannon und Martin Chokas und so, Nebenrollen ist schon so, wo ich denke, so Alter, was? Und ich habe ja schon bei Lisa und der Teufel habe ich ja schon erwähnt, dass die Burt Lancaster und Bette Davis und so haben wollen, aber hier kann ich das Ganze noch toppen, Alter. Die Rolle von Charlie, hier die Rolle von Jerry O'Connell, da waren geplant, George Clooney anzufragen, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman, Sylvester Stallone, John Goodman, also altersmäßig waren wir da auch nicht fixiert offensichtlich, Nicolas Cage, Ben Stiller, Billy Crystal, Ray Romano oder Scott Bakula waren da geplant. Und die Rolle von Estella Warren, die so einen kleinen Hype hatte, weil die so in diesem Driven mitgespielt hat, in diesem Stallone Formel 1 Film und bei Planet der Affen war sie dabei, hier von Tim Burton und so. Ellen DeGeneres, Sandra Bullock, Lisa Kudrow, Leslie Mann, René Russo, Christina Ricci, Lorraine Bracco, Julian Moore und Meg Ryan waren für die Rollen vorgesehen, Alter. Wo ich auch dachte, okay, auf jeden Fall sehr ambitioniert. Und ich habe natürlich so in meiner Recherche-Tätigkeit als Bewegtbanause, habe ich natürlich mal geguckt, was macht das Stella Warren, Alter? Ist die noch aktiv? Dreht die noch Filme und so? Und bin dann auf ihre Wikipedia-Seite gekommen. Jetzt zitiere ich mal ihre Wikipedia-Seite, Alter. Und die ist... Alter, die ist richtig am Arsch. Pass auf. Jetzt steht so ihre Filmreferenzen und so, die ich jetzt auch gerade genannt habe, dass sie für Yves Saint Laurent natürlich so ein Model war und auf der Maxim's Hot 100 Babe List und irgendwie so Reizwäsche im Victoria's Secrets Katalog quasi dabei. Und neben der Modelarbeit ist sie auch als Schauspielerin tätig. Planet der Affen habe ich ja, Driven habe ich schon erwähnt. Ach, wo auch Burt Reynolds mitspielt, lustigerweise. Ach, krass. Bei The Cooler hat sie ja auch eine Rolle gespielt. Kangaroo Jack wird hier erwähnt. Und jetzt kommt's. Konflikte. Estella Rowan ist mehrmals in Konflikte mit dem Gesetz geraten und verhaftet worden. So wurde sie in Los Angeles verhaftet, weil sie verdächtigt wurde, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol Auto zu fahren, da sie dabei Fahrzeuge zuparkte und Fahrerflucht beging. Während des Arrestes trat sie einen Polizeibeamten und musste mit Handschellen fixiert werden. Als sie auf der Polizeiwache die Handschellen abgenommen wurden, versuchte sie zu flüchten, konnte aber nach kurzer Zeit wieder gefasst werden. Sie wurde gegen Kaution von 100.000 US-Dollar auf freien Fuß gesetzt. Am 19. August 2011 wurde Warren von einem Anhörungsverfahren aufgefordert, sich für 6 Monate in einer Entzugsklinik stationär behandeln zu lassen. Jetzt geht's weiter. In den frühen Morgenstunden des 6. April 2013 waren Warren und Schauspielkollegin Jamie Presley, das ist die aus My Name is Earl, an einem Zwischenfall im Hollywood-Nachtclub Bootsy Bellows beteiligt. Presley beschuldigte Warren des Diebstahls einer Geldbörse von Presleys Assistentin. Die Geldbörse war während der Hausparty verschwunden, die alle drei Frauen besucht hatten. Mit einer Find My iPhone App folgten Presley und ihre Assistentin den Spuren bis in den Nachtclub, wo sie Estella Warren antrafen. Nach der Beschuldigung durch Presley behauptete Warren, dass es ihre Geldbörse sei, obwohl einige Teile des Inhalts als Eigentum von Presleys Assistentin identifiziert wurden. Bei der Durchsuchung der Geldbörse wurden auch drogenspezifische Utensilien gefunden und die Polizei eingeschaltet. Dritter Punkt. Im Jahr 2017, das zieht sich so durch, wurde Warren wegen häuslicher Gewalt verhaftet, nachdem sie Reinigungsmittel auf ihren Freund geworfen hatte. Die wurde gegen eine Kaution in Höhe von 20.000 US-Dollar freigelassen. Also die ist wohl auf jeden Fall richtig wild. Hat richtig wilden Werdegang noch hingelegt nach ihrer großen Filmkarriere. Also krasser ja. Scheiß. Aber der letzte Film, der hier aufgezählt ist, ist 2001.
Perfekt. Oha.
Also so karrieremäßig geht da nicht mehr ganz so viel offensichtlich.
Ja,
aber dafür, reicht dann wohl offensichtlich. Dafür hat sie ein wildes Privatleben offensichtlich.
Ja. Aber Anthony Anderson, wir haben ihn ja gerade schon erwähnt, der hat für diesen Film sogar einen Preis gewonnen.
Gab es einen Razzie oder was?
Nein, er hat den Kids' Choice Award für den Favorite Fart in a Movie gewonnen.
Ach du Scheiße.
Das ist hart, oder?
der Favorite Fart, Alter.
Aber Razzies gab es natürlich. Die
du dir zu Hause ins Wohnzimmer stellst, ey, ganz ehrlich, Alter.
Aber es gab zwei Razzie-Nominierungen für Worst Supporting Actor für Christopher Walken und Anthony Anderson. Also die gab es auch, hat aber keiner gewonnen.
Okay.
Aber bei den Stinkers Bad Movie Awards, da gab's auch nur Nominierungen, aber die Kategorien sind mal wieder sehr, sehr witzig. Mhm. Natürlich gab es Most Painfully Unfunny Comedy. Least Special Effects, finde ich auch immer sehr schön. Und Most Annoying Non-Human Character haben wir hier auch dabei. Also der war viermal dann noch für Worst Supporting Actress auch noch nominiert. Also er hat vier Nominierungen da gekriegt.
Stark.
Ja, schon ziemlich stark.
Aber nichtsdestotrotz war der Film recht erfolgreich und der ist beim Öffnungsweekend einfach mal auf Platz 1 der Kinocharts gesprungen. Allerdings gab es trotzdem einen kleinen Shitstorm, weil natürlich die Muttis mit ihren kleinen Kindern da reingerannt sind, weil sie dachten, ach, ein lustiges sprechendes Känguru auf dem Plakat und so und hier ein lustiger Kinderfilm. Und dann gab es hier Furzwitze und Sexanspielungen am laufenden Band und die fanden das nicht so geil. Weil die logischerweise dachten, dass es ein Kinderfilm ist mit einem sprechenden Känguru. Aber es ist natürlich ein bisschen, aufgrund der Promo und des Plakats, könnte man der Meinung sein und da so ein bisschen fehlgeleitet werden. Und in Wirklichkeit ist es ja so eine Gangsterkomödie, die ich ja einigermaßen erträglich fand, bis zu dem Zeitpunkt, als halt ein computeranimiertes Känguru ins Bild kam, also der titelgebende Charakter. Bis dahin kann man sagen, okay, ist jetzt nicht sonderlich lustig, aber gut, halt so eine turbulente, komische Billo-Komödie mit, letztendlich weiß man auch, was Jerry Connell für Filme dreht, so. Also wenn er auf dem Plakat ist und wenn er in der Hauptrolle ist, weiß man, was einen erwartet.
Ja, scheiße halt.
Naja, ich sag mal so, das Ding ist, du hast ja eine Menge bewusster Scheiße in den Lostopf geworfen. Ja?
Ja.
Und eine Menge Filme, wo du sagst, so, Alter, was ein Scheiß, da habe ich nicht vor, irgendwie das Rad neu zu erfinden und jetzt so die großen Cineasten aus den Bonhausen rauszukitzeln. Und das Problem ist, du hast die falschen Filme gewählt, weil ich habe durchaus zwei, drei Filme, die genauso fragwürdig sind und wo ich wahrscheinlich die jemand anderen in den Lostopf schmeißen würde, die ich selber aber tatsächlich mag, wo ich sage, so, Alter, es sind Filme, die finde ich irgendwie sympathisch und cool. Und einer davon ist mit Jerry O'Connell. Nämlich, du hast einfach das falsche Tier gewählt, weil es sind nicht die Kängurus, sondern es sind die Kakerlaken, die ich tatsächlich ganz lustig finde. Hast du den Film Joe's Apartment gesehen?
Ja, habe ich.
Joe's
Apartment
ist aber
ewig her.
Ist ewig her. Joe's Apartment, Jerry O'Connell finde ich tatsächlich recht witzig und ganz lustig. Und das ist wahrscheinlich auch ein Film, der einen miesen Metascore hat und wo alle sagen, so, Alter, was ein Schrott. Dann, was mir noch einfällt, kein computeranimiertes Känguru, aber eine computeranimierte Katze. Ich weiß nicht, ob du Keanu gesehen hast. Mit hier Keen Ivory Wayans und so.
Nee.
Keen Ivory, ich krieg den Namen nicht hin, Alter. Den hat Lee neulich auch überlegt. Ja, jedenfalls mit ihm und hier und Jordan Peele. Mit so einer kleinen computeranimierten Katze. Den finde ich zum Beispiel auch super witzig, den Film.
Ach, das,
obwohl den alle unlustig finden. Also sind so, weißt du, was ich meine? Das sind so alles Filme aus der ähnlichen Liga, wo alle sagen so, ja, ist krasser Trash, ist Schrott. Wo ich aber irgendwie einen Stein im Brett habe oder wo ich irgendwie sage, so, ja, irgendwie fand ich die ganz nett und irgendwie ist das so ein Guilty Pleasure. Hättest du jetzt mal Joe's Apartment statt Kangaroo Jack genommen, hätte ich auf jeden Fall mehr Spaß gehabt. Ich habe da so ein paar von aus der Riege, wo ich sage, die finde ich tatsächlich ganz nett.
Du meinst aber, bei Keanu ist, wenn es mit Jordan Peele ist, ist es doch wahrscheinlich hier Keegan-Michael Key, oder nicht?
Den meinte ich.
Und du verwechselst den gerade mit Keenan Ivory Wayans.
Ach so, nein, King Michael Key meinte ich, ja, ja genau,
der,
den habe ich, ja stimmt.
Okay,
ja.
Dann ist es das Duo, ja, aber gesehen habe ich trotzdem nicht, aber die beiden reizen mich natürlich.
Gesehen hast du ihn nicht, den fand ich echt überraschend witzig.
Okay.
Und mochte den, also ist halt, weiß nicht, 7-Punkte-Film oder so, aber wahrscheinlich gehöre ich zu den wenigen, die dem Film 7 Punkte geben, drücken wir es mal so aus.
Ja gut, man muss natürlich sagen, Jerry O'Connell hat natürlich für immer irgendwo ein Stein im Brett, weil er halt Stand By Me, ne?
Stimmt, für Stand By Me. Und American Pie und so weiter ist ja auch im Cast, so das ist ja auch ein Film, auf den können sich viele einigen, die ja später auch, es gibt ja einige aus American Pie, die danach nur noch Scheiße gemacht haben oder die außer dem das, Film. Ne?
Der ist doch nicht bei American Pie.
War der nicht auch im Cast?
Nee, das ist Chris Klein.
Ach, das ist Chris Klein, Alter, stimmt. Du weißt sogar, mit wem ich ihn verwechselt habe, krass.
Ja.
Auf jeden, ey. Stimmt, Alter. Jerry O'Connell war gar nicht bei American Pie.
Dafür war bei Jerry Maguire.
Da war der Footballspieler, richtig.
Ja, also er hat auch ein paar gute Filme dabei, aber halt auch echt viel Buh.
Ja, ich glaube, er war bei Tomcats, oder? Den hatte ich hier auch.
Ja.
Stimmt, das war Jerry O'Connell, ja.
Scream 2 ist er auch am Start gewesen. Also,
ja, eine Menge
ab und
Scheiß
zu war er mal dabei.
Kangaroo Jack ist definitiv kein Highlight. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also
nein,
ab und zu kommt auch so random hier The Edge. Das Sample kennen natürlich alle, die irgendwie Dr. Dre Fans sind und Next Episode kennen, ist dum, 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 dum. Und jedes Mal, wenn das Kangaroo dann im Bild ist, dum, 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 aber halt so auf Synthi halt so nachgespielt, also so ganz billig. Wo du ja auch so nach dem 70. Mal denkst du so, Alter, ich wünsche mir den Dune Buggy Song bitte zurück.
Ja.
Das hat auch nicht geholfen.
Gut, dass du gerade Songs erwähnst. So, wer jetzt noch nicht von der Qualität des Films überzeugt ist, vielleicht kann ich den mit dem Soundtrack kriegen. Track 1, DJ Ötzi, Hey Baby.
Stimmt.
Track 2, Sugar Babes, Round Round. Okay, Track 3 ist schon wieder gut, ist Tainted Love. Und dann haben wir aber auch noch Shaggy mit Hey Sexy Lady. Irgendwo random die Sugar Hill Gang mit Rapper's Delight da drin. Also das ist ein Soundtrack, Alter,
ja, was geht nach? Ja, bei der Traumsequenz natürlich das Känguru Rapper's Delight rappt. Also ist logisch. Ja.
Lil Romeo ist noch dabei, der darf natürlich nicht fehlen.
Ja, mega Soundtrack.
Also Alter, was ein Soundtrack von einem amerikanisch-australischen Film, der mit DJ Ötzi anfängt, fuck you.
Ah, Ex-Drummer, Kangaroo Jack, Ex-Drummer, Soundtrack.
Also enges Rennen.
Knappe Ganz Kiste, enges wer jedes Rennen macht, ja, enges Höschen.
Ja, und diese beschissene Scheiße hat auch noch 60 Millionen gekostet. Beschissen. Das ist ja die Frechheit aller Zeiten. So eine Kotze, wie kann das so teuer, das sieht, naja.
Ja, ist wirklich eine sehr unlustige Komödie, kann man nicht anders sagen.
Ja. Ja, ich darf mich jetzt auch nicht so in Rage reden und denken, weil ich muss ja gleich mit Dave eine positive Folge aufnehmen. Hast du passend gerade Dune Buggy erwähnt, es ist ein Bud Spencer und Terence Hill Special.
Ach, das passt ja wunderbar, ja.
Das passt ja hervorragend und da möchte ich in trefflicher Verfassung sein.
Ja, falls ihr hier ein Geräusch gehört habt, das war gerade die Erinnerung, dass Dave eigentlich aufnimmt, um als dieser Handyton da gerade irgendwie zu hören war.
Ja.
Und genau, ihr macht am Anschluss hier eure Episode. Insofern war das ein guter Übergang.
Korrekt.
Aber wir kommen dann darauf zurück, wenn sich Dave dann auch nochmal Kangaroo Jack anguckt für die Folge der computeranimierten Tiere im Film. Also da muss der Film natürlich nochmal gesichtet werden von dir.
Ja, da müsstet ihr eigentlich dazu, dann kann nämlich auch noch André die kleine Robbe dazukommen.
Ja. Wobei der wahrscheinlich ein Meisterwerk ist verglichen zu Kangaroo Jack, weil erstens war die Robbe, glaube ich, nicht computeranimiert, wenn ich mich nicht täusche.
Glaube auch nicht. Das
ist eine echte Robbe.
Aber und sie hat trotzdem ein schönes Hemd an.
Zweitens war der noch ganz nett.
Okay.
Der war noch irgendwie sympathisch. Naja, aber Kangaroo Jack ist nicht. Das ist einfach nur ein lauter krasser Film. Aber Alter, Michael Shannon und Christopher Walken, ich fasse es nicht, dass die beiden, ich meine, gut, Christopher Walken hat mittlerweile seinen Ruf ein bisschen verspielt mit den ganzen komischen De Niro-Komödien und so, die er gedreht hat. Aber so krass, Alter. Ich habe Michael Shannon schon wieder gestern gesehen in einem Film, den ich dann mit Lee in der Dienstagsepisode bespreche, wo ich auch nicht wusste, dass der da im Cast ist. Und das war zu einer ähnlichen Zeit.
Ja.
Fand ich schon auch abgefahren.
Noch unterm Radar gewesen da.
Ja, definitiv. Ja, und jetzt habe ich natürlich passend zu Kangaroo Jack, was die Zahlen angeht, ich meine, der Film geht um anderthalb Stunden rum, zumindest hat er jetzt keine Überlänge. IMDb 4,5, der hat einen Metascore von 16 und da habe ich gesagt, okay, alles klar, ich zähle mal den Metascore von den drei Filmen, wo ich heute beteiligt bin, Lisa und der Teufel, Kangaroo Jack und Ex-Drama mal zusammen. Und alle Filme, bei denen ich heute mitspreche, kommen auf einen Metascore von 52.
Wow.
Das ist schon auf jeden Fall ein Highlight, Alter.
Und meine hatten nicht mal einen.
Dein hat nicht mal einen. Ja, Lisa und der Teufel hat auch keinen, deswegen konnte ich da auch keinen reinzählen. Aber Ex-Drama und Kangaroo Jack zusammen sind halt 52 Metascore. Das ist auf jeden Fall schon eine geile Quote.
Das ist stark, ja.
Letterboxd fehlt noch 2,0, Alter.
Ja, das ist auch wieder diese komische Letterboxd-Algorithmus-Rechnung, glaube ich.
Aber trotz dieser Rechnung ist das schon richtig mies, Alter.
Ja.
2,0, ey.
Das ist schon hart, ja. Ah, wahrscheinlich wäre es aber real gesehen eine 1,6 oder so.
Wahrscheinlich, ja.
Wenn sie es nicht immer so komisch aufpimpen würden.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein paar Kiffer und so Daydrinker, so, dass die vielleicht hier auch noch ein paar gute Worte für Kangaroo Jack haben und dass sie sagen, ach, ist doch ganz lustig.
Wolltest du mal eben nebenan fragen?
Ja.
Er ist ja jetzt auch Daydrinker.
Zieht sich Lee nämlich hier die White Russians rein, ein nach dem anderen.
Ja, ist jetzt Säufer. Wissen viele gar nicht.
Ja, schön geoutet. Deswegen sitze ich auf seinem Stuhl, weil er nicht mehr sitzen kann gerade. Und zusammenbrechen würde.
Ist einfach vor dem Mikro weggefallen.
Ja, definitiv.
Nicht gut.
Ja, Kangaroo Jack. Dann können wir auflösen, oder? Dein Los vom Oktober 22, ähnlich alt wie Ex-Drama, aber ja, der hätte noch weiter im Lostopf schmoren können, wenn du mich fragst.
Ja, wenn du mich fragst auch.
So, das hört sich so an, als hätte ich mich verschätzt mit meinen recht versöhnlichen Punkten, die ich für dich getippt habe. Ich dachte, ja komm, der Dennis ist doch immer ein bisschen so, vielleicht findet er hier irgendwas witzig dran und offensichtlich bist du dann eher meiner Region.
Ja, ich bin bei 1,5.
Du bist bei 1,5. Okay, das ist traurig. Weil dann bin ich mit meinen 2 Punkten, die du geraten hast, sogar besser dran als du. Unfassbar.
Das ist tatsächlich unfassbar.
1,5, was habe ich geraten bei dir? 3,5?
3,5, ja.
Dann habe ich hier 2 miese. Ja, und du hast eine Nullrunde. Das hat insofern dir den Sieg gebracht. Mit einem 2,5:1 für dich.
Stark.
Verdammte Scheiße. Und stark, welcher stark. Film hat's runtergerissen? Natürlich dein beschissener Losfilm Kangaroo Jack, Alter. Danke dafür.
Ja, gerne, gerne.
I hate super. You. Mit Anlauf.
Mit Anlauf. So. Aber sehr schön.
Ja, aber trotzdem cooles Episodchen geworden. Wir können auch, zumindest können wir darauf hinweisen, weil wir nämlich schon den Plan haben für den kommenden Dienstag, was wir da an Line-Up haben. Ich habe hier zufällig die Scheibe noch, die kann ich hochhalten. Sagt dir dieser Film etwas?
Ich kann das nicht gut lesen.
Ist spiegelverkehrt, oder?
Ein Vater unser für 4 Halunken, lese ich das richtig?
Richtig. Und das ist The Grand Duel. Ja. Zufällig ein Auftragsfilm von Dennis dem Großen, der mir gegenüber sitzt. Also dein Auftragsfilm kommt kommende Dienstag an. Dann kommt noch Jung und Unschuldig, ein sehr früher Hitchcock-Film für unseren Kumpel Fäbse. Auch der kommt am Dienstag. Porno. Und dann gibt es definitiv noch einen dritten Auftragsfilm. Jetzt muss ich mal gucken, welcher das war. Ach so, natürlich. Burn After Reading. Ein Coen-Film für unseren Kumpel Olli. Der wollte mal ein bisschen hier nach Act of Killing mal ein bisschen was Leichteres bringen. Und deswegen am Dienstag diese 3 Filme und natürlich auch 1-2 selbstgewählte Projekte von dir und mir. Werden wir mal sehen, wie viel. Aber falls da der eine oder andere mitgucken will von euch, die uns nicht supporten, die das nicht in der Tabelle sehen, dann könnt ihr schon mal diese 3 Filme planen. Und ansonsten übergebe ich dir das Schlusswort. Kannst noch gerne irgendwie teasern, was die Bastarde angeht und was so ansteht. Und dann machen wir hier die Bude frei für die Aufnahme von dir und Dave.
Genau. Ja, als nächstes habe ich ja schon gesagt, Bud Spencer und Terence Hill Special. Und wer sich danach auf das... Manchmal habe ich so den Eindruck, wenn ich bei Letterboxd gucke, dass sich manche irgendwie unbewusst auf unsere Folgen vorbereiten. Danach gibt es ein Shaw Brothers Special. Oh. Und da haben wir riesen Bock drauf. Und ein paar Leute gucken auch gerade irgendwie Shaw Brothers Filme. Deswegen finde ich das ganz lustig. Passt gut zusammen.
Da freue ich mich auch drauf.
Ja, also da kommt ein bisschen Kindheit von uns beiden rein, oder zumindest Jugend bei Shaw Brothers eher. Und natürlich bei Shaw Brothers auch die Wu-Tang-Affinität, denn viele von deren Filmen haben für gutes Sample-Material gesorgt. Also das könnte auch eine Folge für Mr. Pink dann werden.
Geil, ja, Mr. Pink, hol den Kuli raus und schreib mit.
Ja, da sind wir mal sehr gespannt drauf.
Ja.
Mal gucken, ob Dave und ich uns überhaupt noch wiedererkennen. Wir haben uns irgendwie 7 Wochen nicht gesehen.
Oh, drücken wir hier ein Dennis-Sample?
Dennis will explain the meaning of this evening.
Ja, das dann
müsste man eigentlich mit diesem euphorischen Dave-Sample direkt überleiten.
Müsste man eigentlich.
Dave, ja, aber Dave!
Ja klar, aber die Dave-Samples habe ich hier natürlich nicht drauf, weil ich mit dem natürlich nicht aufnehme gerade.
Ja, frech.
Ja, aber auch da dürft ihr euch darauf freuen, weil genau 2 Wochen später folgt eine Episode, die Dave und Lee schon aufgenommen haben. Also in der Konstellation dann 2 Freitage später. Ebenfalls ein nettes Episodchen und insofern machen wir hier so lustig weiter in der Konstellation mit unseren Swinger-Partys hier mit wechselnden Partnern zwischen den Bastarden und Banausen.
Genau, denn ich fahre jetzt erstmal in Urlaub und danach geht's dann wieder regulär weiter.
Hey, Urlauber.
Ja.
Dann wünsche ich viel Spaß bei dem Urlaub. Lass die Sau raus.
Oh ja, das und, machen wir.
Komm hell wieder. Dave hat es aus Amerika rausgeschafft, insofern gehe ich davon aus, schaffst du es auch raus.
Ich schaffe es aus der Türkei auch wieder raus, denke ich.
Denke auch. Aber viel Spaß in der Türkei. Sehr schönes Land. Ich war da auch schon urlauben und
Entspannung pur.
Ja. Wird cool, bin ich sicher. Nicht so wie die hier.
Ich glaube, in der Schweiz merkt man gar nicht, dass man tot ist.
Da will doch keiner hin.
Nein.
Alright.
Korrekt. Gut. Dann sind wir raus.
Glaube auch.
Top. Jo. Reinhauen, Spaß haben, Sommer genießen. Tschö, tschö.
Baba.
Bewegtbild-Banausen.